Tor Wiesbaden!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 72 vom 7. Juni 2021. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer an meiner Seite Michael Weberer. Hallo Michael.
Ja, gute Gunnar.
Und auch heute wieder mit in unserer Runde Devin Kakmaji. Hallo Devin.
Hallo und Servus miteinander und nochmal vielmals danke euch beiden für die erneute Einladung.
Ja. Ich freue mich sehr. Wer jetzt,
wie viel?
Müssen wir gleich mal einhaken. Wer jetzt dreimal dabei war, gehört zur Stammbesetzung. Genau. Wir laden dich jetzt nicht mehr ein. Wir bestellen dich zum Termin.
Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Die Vertragsunterlagen hatte ich noch nicht gesehen.
Ja, genau. Die sind noch in der Post.
Ah, okay.
Im Kleingedruckten stand, dass du dich schnell fest Bubbles hier.
Oh, Festbubbles, sehr gut.
Genauso in dem Wort.
Ja. Du hast auch mein Intro zerstört, dadurch, dass du mich zuerst begrüßt hast,
Gunnar. Ja, hast du dir wieder was?
Na, ist egal. Machen wir
beim nächsten Mal. Oder willst du nochmal? Komm, es brennt dir auf der Zunge.
Ach, ich wollte doch sagen, hallo, liebe Hessen-Pokalsieger.
Sehr gut.
Und liebe Hörer.
Ja, auch ihr natürlich da draußen seid gegrüßt. Ja, genau, Hessen-Pokalsieger, ja, ein schöner Abschluss, Saison mit Höhen und Tiefen, so viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Genau, das ist auch so unser wesentliches Thema heute eigentlich. Wir wollen so ein bisschen ein Fazit ziehen über die Spielzeit 2021. Vielleicht mit so ein paar kleinen Rubriken dazu. Die einzelnen Spiele werden wir jetzt nicht mehr besprechen, das ist ja Unsinn jetzt ewig später. Aber ja, so Highlights, Lowlights, solche Sachen. Ja, wollen wir da direkt einsteigen oder hast du noch irgendwas vorneweg, Micha?
Nö, die aktuelle Entwicklung und die Geschehnisse der letzten Tage lassen wir dann mit einfließen in die einzelnen Themen.
Genau, so ein bisschen Tagesaktualität haben wir dann doch drin, ja, genau.
Ja, ist auch ganz gut, dass wir jetzt erst aufnehmen und nicht von einer Woche oder so.
Wie wir es eigentlich geplant hätten, genau, ja, oder hatten. Genau. Okay, Devin, bist du startklar?
Natürlich, immer.
Dann würde ich sagen, das große Stichwort Saisonfazit. Fang doch gerne mal an, Devin. Wie würdest du die abgelaufene Saison des SVW in Wiesbaden bewerten? Was war gut, was war schlecht? Wurden deine Erwartungen erfüllt, übertroffen oder eben nicht?
Ja, also ich habe das Ganze für mich sehr ambivalent bewertet. Also ich sag mal so, Stichwort Licht und Schatten trifft es, glaube ich, ganz gut. Man ist jetzt nicht wirklich unzufrieden, aber so wirklich megamäßig geil findet man es trotzdem nicht, wie es am Ende gelaufen ist, glaube ich so. Also mein persönliches Feeling einfach. Muss ich sagen, ich sag mal so, eine Hälfte der Ziele wurden erreicht. Das ist jetzt mal, ich sag mal, mit der DFB-Pokal-Qualifikation, egal auf welcher Ebene, ob über die Liga über den Pokal. Und die andere halt, das andere große Ziel eben, der damit auch indirekt verbundene Aufstieg, hat man halt verfehlt und muss man auch sagen, letztendlich klar verfehlt. Ich glaube, es waren 19 Punkte am Ende auf Platz 3. Weil wir auch halt im Vorgespräch darüber gesprochen haben, als SVW in Wiesbaden musst du das klare Ziel haben, auch aufzusteigen und nicht dich erstmal etablieren im Übergangsjahr, weil wenn du nicht aufsteigen willst, dann spielst du gegen den Abstieg in dieser dritten Liga. Und auch wenn du als Absteiger sagen musst, ja, Mannschaft muss sich neu finden und erstmal abwarten und wie wir halt dann die Abgänge verkraften, dennoch, sag ich mal, als SVW Wiesbaden willst du immer in der dritten Liga oben mitspielen und in die zweite Bundesliga. Und da muss man sagen, dass das halt leider nicht in dem Sinn geklappt hat, aber trotzdem muss man auch sagen, dass man jetzt irgendwie auch keine schlechte Saison gespielt hat. Man war eigentlich immer oben dabei, spätestens ab der Siegesserie ab Januar oder Februar, die ich auch damals vorhergesagt habe, möchte ich noch mal anteasern. Ab da waren wir oben dabei und da hatten wir auch nie wirklich Sorgen, irgendwie nach hinten, und haben immer eigentlich halt den ersten sechs mitgespielt, was auch cool war. Aber man war jetzt nie wirklich so richtig auf Tuchfühlung. Also war es oftmals so, ja, wenn wir jetzt nochmal 2-3 gewinnen würden, dann wären wir dabei. aber war halt leider nicht. Und da muss man aber auch dann auf der anderen Seite sagen, haben wir uns dann sehr souverän den Hessen-Pokal dafür geholt und da eigentlich auch nie irgendwie Probleme gehabt in den Spielen gegen Gießen, Frankfurt und dann im Finale gegen Steinbach. Was wiederum sehr, sehr positiv war, weil auch ist ein Titel, den man sich auf den Briefkopf schreiben kann. Deswegen insgesamt viel Licht, aber auch, man muss auch den Schatten leider Gottes mit einbeziehen. Deswegen, ja, es ist so vielleicht, wenn man es Noten ausdrückt, ja, eine 2 bis 2 minus.
Okay.
Wäre jetzt so mein Fazit. Vielleicht bin ich auch zu streng, aber das ist so mein Feeling.
2 minus ist ja jetzt keine schlechte Note. Genau, jetzt gerade zum Abstand, also 19 Punkte wären es jetzt auf Platz 1 gewesen, zu Platz 2 und 3 sind es 15 Punkte Abstand, aber die Kernaussage stimmt natürlich völlig, also es ist schon ein tüchtiger Abstand, der da sich am Ende dann oder im letzten Saisondrittel dann aufgetan hat. Micha.
Ja, Gunnar, danke für die Einleitung.
für die Wahnsinnsüberleitung, ja.
Genau, also vor der Saison, also sprich nach, also vor ungefähr einem Jahr, oder beziehungsweise vor Saisonbeginn, war die Erwartungshaltung von mir nicht so hoch, weil einfach viele Leistungsträger ja gegangen sind, weil entweder der Vertrag nicht verlängert werden wollte vom Spieler, die dann auch in die zweite Liga gegangen sind, oder eben wie Scheffler, der dann verkauft werden musste, wollte, wie auch immer. Auf jeden Fall haben einiges an Qualität verloren. Und da hätte ich zu dem Zeitpunkt vor der Saison gesagt, okay, Platz 6 nehme ich. Nachdem es dann mit der Saison losging, ging die Erwartungshaltung dann doch so ein Stück weit nach oben, sodass dann so der ich war jetzt so bei einer 3 plus für die Liga, aber durch den Hessen-Pokalsieg und die Teilnahme im DFB-Pokal und durch die Tatsache eben, dass du dann doch letztlich 4 recht starke Teams hattest, dadurch, dass, wenn du mir dann noch gesagt hättest, dass Röcker und Aigner gar nicht spielen, so vor der Saison, also das, da sage ich, da wäre ich eigentlich auch zumindest wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt den Fokus auf die Umstände legt, wenn man sagt so generell, okay, der Verein hätte mehr machen müssen, der hätte vielleicht ein bisschen aggressiver sein können, um den Kader besser zu machen, damit man gleich wieder hochgeht, so wie Dresden es gemacht hat, vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht. Gut, macht der Verein nicht, spielt lieber auf Nummer sicher, das hat auch große Vorteile. Von daher, dann sinkt aber so ein bisschen die Erwartungshaltung automatisch. Hm. Und die Mannschaften unter Rüdiger Rehm zeichnen sich ja in der Regel über eine gute Offensive oder sehr gute Offensive aus. Die Offensive ist meistens sehr gut bis gut und die Defensive ist ja so ein, zwei Stufen darunter meistens. Also die ist entweder
ja, nicht zwingend. Also
nicht zwingend, aber
wann war das? Vor 3 Jahren, also seine erste komplette Saison, da hat man eine sehr starke Defensive. Damals noch mit Steven Ruprecht, als man am Ende Vierter wurde.
Ja, aber ich sag mal, eher war es dann die Offensive, die dich dann auch getragen hat zum Aufstieg. Aber und jetzt war es so, dass die Offensive zumindest gegen die Top-Teams nicht viel ausrichten konnte und die Defensive einfach zu anfällig war. Das hast du gemerkt. Also die Teams, die vorne standen, die haben eine viel da steckt viel mehr dahinter defensiv. Also die waren viel schwerer zu knacken. Und wie gesagt, eins von beiden musst du haben. Du musst entweder eine starke, sehr starke Defensive haben und zumindest eine mittelmäßige Offensive, wie es Rostock hatte, meiner Meinung nach. Oder du hast eben eine starke Offensive und zumindest eine passable Defensive. Und da hat eben in beiden Bereichen ein Stück weit gefehlt. Klar, auch vom Personal nicht optimal gelaufen, weil weiß jetzt nicht, ob wir im Vergleich mehr oder weniger Verletzte hatten als andere Teams, aber wenn das immer mal auch so erwähnt wird in neutralen Medien, dann denke ich, ist da schon auch was dran. Und von daher insgesamt mit dem wie gesagt, DFB-Pokal-Teilnahme und schon lange oben mitgespielt, ein positives Fazit. Nach dem Abstieg musst du gucken, erstmal, dass du dich wieder in der dritten Liga etablierst. Im besten Fall natürlich direkt wieder hochgehst, aber da waren einfach, dazu lief die Saison nicht rund genug auch, musst du sagen. Mhm.
Ja, da habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen, also ich stimme euch beiden zu. Ich hatte es ja am Anfang der Saison schon gesagt und auch im Laufe der Saison ein paar Mal wiederholt. Ich hatte ja eher die Sorge nach dem Abstieg und dem großen Kaderumbruch, dass man dann halt eher sich unten wiederfindet. Und wenn das dann erstmal so eine unglückliche Eigendynamik hat, dass du dann die ganze Saison in der unteren Tabellenhälfte dich aufhältst, das ist ja Wehen selbst damals nach dem Zweitliga-Abstieg 2009 so gegangen und auch dem einen oder anderen Club in den letzten Jahren auch, wenn ich so an Magdeburg denke oder sowas, die nach einem Jahr in der zweiten Liga wieder runterkamen und jetzt zwei Saisons hintereinander da eigentlich am Straucheln waren. Also das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf und von daher, also das hat sich ja überhaupt nicht eingestellt. Man war die ganze Saison über in der oberen Tabellenhälfte oder sogar im oberen Tabellendrittel eigentlich. Genau, wenn's optimal läuft, spielt man bis zum Ende mit. Da hat dann halt letztendlich dann die Niederlagenserie im März dann endgültig den Stecker gezogen, nachdem er eigentlich ganz gut dran war. Aber ja, also ist halt ein bisschen ungewohnt, ne? Das ist jetzt schon, weiß nicht, es war glaube ich diesmal 3 Spieltage vor Schluss, war eigentlich, ging's schon um nichts mehr. Das hatten wir jetzt viele Jahre nicht mehr. Also es war jetzt eigentlich letztes Jahr war es bis zum vorletzten Spieltag, rein rechnerisch sogar bis zum letzten Spieltag, hatte man auch die Chance auf einen Klassenerhalt oder Relegationsplatz. Die Jahre davor den Aufstieg bzw. Aufstiegsrelegationen mitgespielt. Also das jetzt so die letzten paar Wochen dann irgendwie so ausgeplätschert sind, das war jetzt ein bisschen neu. Aber genau, dafür haben wir dann noch das Highlight mit dem Hessen-Pokal gehabt. Insofern auch ein Highlight, dass wenigstens ein paar Zuschauer wieder hin durften. Dann da zwar mit ein bisschen Mühe anfangs, also Steinbach war schon ganz gut, aber dann am Ende dann doch einigermaßen souverän das Ding gewonnen und ja, sehr schönen Abschluss. Also von daher stimme ich euch zu, also eine gute bis ordentliche Saison, jetzt nicht überragend. Also klar, vor allem die Defensive, Micha hat es angesprochen, da muss jetzt in der nächsten Saison, muss man sich deutlich verbessern, wenn man wieder oben angreifen möchte.
Wie seht ihr das denn? Wir hatten in der zweiten Liga ja das große Problem, dass wir am Anfang und am Ende kaum gepunktet haben. Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, nach 5 Spieltagen, ihr dürft kurz raten, wie viele Punkte wir hatten.
Ich weiß, gegen Ferl haben wir unentschieden gespielt, 0-0. Wir haben gegen Laute in der letzten Sekunde den Ausgleich bekommen am 3. Spieltag, aber am 2. Spieltag in Köln 2-0 gewonnen. Sind schon mal 5 Punkte nach 3 Spielen. Oh, wer kam denn danach? Ich glaube, wir hatten sogar tatsächlich nach 5 Spielen 9 Punkte. Ich glaube, 2 Siege, 3 Unentschieden.
Wir hätten nach
könnte hinkommen, ja.
5 Spielen 6 Punkte.
Ah, dann noch ein Sieg weniger.
Und ich habe gerade mal geguckt. 1. 60 mit 11, 2. Saarbrücken mit 10, gut, dann Viktoria Köln, aber dann Dresden mit 10 und Ingolstadt mit 9. Das heißt, du hattest nach 5 Spieltagen schon einen Rückstand. Das ist zwar jetzt, gut, es sind 5 Punkte auf die Spitze, aber dem bist du auch schon wieder hinterhergelaufen. Das ist wie in der zweiten Liga, gut, hast es dann, du hast da auch in beiden, also Parallelen, du hast am Anfang schlecht, dann kamst du besser rein, dann hast du dich mit der Siegesserie hochgekämpft und warst knapp dran, so wie in der zweiten Liga waren wir knapp überm Strich.
Richtig.
So waren wir da auch mal, waren wir mal auf Aufstiegsplatz, waren wir nicht, aber wir waren zumindest.
Ich meine, wir waren, also mindestens mal auf dem Relegationsplatz.
Ja, genau.
Ich glaube, man war dann irgendwie so ein Punkt mal, am direkten.
Genau, auf jeden Fall waren wir auch ganz knapp dran.
Ja, ja.
Und dann ist aber wieder, bei uns war es ja der März, der Katastrophenmonat, ne?
Ja, jetzt, genau.
Dieses Jahr.
Ja, letztes Jahr war es ein bisschen später.
Das heißt, du bist halt, wenn du halt im Rückstand punktemäßig hinterherläufst, Dann wird es schwierig. Und du, in beiden Jahren war es jetzt so, oder in beiden Saisons, dass erst nach ein paar Spieltagen noch nachgebessert wurde, personell. Mhm. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man sagt, okay, die Spieler kriegst du vorher nicht. Aber dann werden die Saisons halt auch nicht mehr groß anders laufen. Außer du hast jetzt nur Glücksgriffe und nur das richtige Auge. Und wie das zukünftig aussieht, muss man auch mal sehen. Aber da hast du halt einfach schon mal von vornherein einen Nachteil, wenn du sagst, okay, wir halten uns ein paar Kaderplätze offen, was einerseits gut ist, damit du eben eine große Qualität, aber dann wäre es natürlich auch von Vorteil, wenn die Leute, die da sind, am Anfang eben auch mal, ja, dass du dann zumindest mal so punktest, dass der Abstand nach vorne nicht so groß ist.
Ja. Ja, das ist ja im Prinzip ja, schon wieder angekündigt jetzt für die aktuelle Transferperiode auch, dass man auch wieder so ein paar sich noch gegen Ende der Transferperiode noch aufheben möchte, um halt zu gucken, ob man vielleicht noch irgendwo jemanden ausleihen kann oder noch irgendjemand, der bei einem Zweitligisten vielleicht übrig geblieben ist, verpflichten kann. Aber gut, Ausblick auf die neue Saison, das heben wir uns noch auf, den Gedanken merken wir uns mal. Ja. Devin, möchtest du noch was ergänzen zum...
Ja, also ich teile schon im Grund den Gedanken mit Micha. Ich erinnere mich auch vor ein paar Jahren, wir hatten auch noch zu Drittliga-Zeiten oftmals auch, dass wir nach 5, 6, 7 Spieltagen mal Tabellenführer waren für 1, 2 Spieltage und dann der krasse Abfall kam, wir dann halt es verspielt haben quasi auch, jetzt mal vor längeren Jahren. Aber wenn man jetzt die kürzere Vergangenheit ansieht, dann ist das schon sicher so, dass wir halt in der Mitte zu gut und am Anfang Ende zu schlecht sind, um es mal ganz klar zu formulieren. Und ja,
zu gut
habe ich nicht, ja auch halt. Ja, gut, insgesamt reicht es dann halt
ja,
nicht.
Klar.
Ja, aber ich stimme schon zu, dass es mal auch entspannt wäre, was wir auch noch nie hatten, mal so eine Saison von vorne weg zu spielen. Dass wir auch so vom Feeling her nicht nur der Jäger sind, sondern vielleicht noch mehr der Gejagte auf einen längeren Zeitraum gesehen. Das Gefühl kennen wir auch noch nicht und kennt der Verein in dem Sinne auch noch nicht. Deswegen, das haben wir wirklich halt noch nicht geschafft, muss ich sagen. Da gibt es natürlich mehrere Gründe dafür. Einerseits mit Sicherheit die Kaderpolitik. Da haben sie ja vor 2 Jahren den Fehler gemacht, als sie in die 2. Liga aufgestiegen sind, dass sie da die Kadersätze wirklich verschossen haben, en masse. Also da hast du ja in einer Woche gefühlt jeden Tag Neuzugang gehabt.
Und alle waren sie nicht älter als 20, ja.
Genau, und aus irgendwelchen Zweitvertretungen aus der 4. Liga. Und wo ja auch dann Christian Hock, schon ein kleiner Teaser auch später, auch gemeint hat vor einem Jahr, dass sie dieses Jahr nicht dieselben Fehler machen und eben auch dann die Kadersätze freihalten wollen. Also du hast jetzt beide Versionen mal ausprobiert, die jetzt, ich sag mal, nicht zu dem mega gewünschten Erfolg geführt haben. Deswegen muss man einfach gucken, woran es vielleicht sonst noch liegt. Aber es ist sicherlich, treten viele Faktoren erst im Laufe der Saison auf. Sprich, wenn du die ersten 3, 4, 5, 6 Spiele erfolgreich gestaltest und dann, wie Micha schon sagt, mal 5 Punkte mehr auf dem Konto hast, dann spielt es sich auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit. Zahle gerne 50 Cent ins Phrasenschwein.
Aber ja, dieser, so ist halt es ist schon alte, so, wenn du in so einen Flow kommst, dann ich meine, ja, Psychologie ist ein riesiges
psychologische Momentum, genau. Ja. Natürlich kann ich auch halt natürlich qualitativ was zu sagen, dieses psychologische Momentum einfach, dass wenn das wirklich da ist, sowohl im Aufbau als auch im Abbau, ist das eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Von daher, wenn sich das mal meinetwegen auch durch Zufall oder Glück oder wie auch immer einstellt, dann fällt vieles danach einfacher, muss man sagen. Also, und das haben wir bisher halt noch nicht hinbekommen. Da kann man jetzt nicht irgendwie 1, 2 einzelne Gründe dafür aufführen, aber...
Jetzt hören wir dich gerade nicht.
Mit Sicherheit ist das ein Punkt,
Devin, den man mal im Hinterkopf haben kann.
Ja.
Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist in der Liga, auch Thema Statistiken, weil wir haben jetzt auf die Spielchronologie geguckt. Wenn ich auf die Tabelle gucke, wir haben also generell bei diesen Top-4-Mannschaften, die sich halt abgesetzt haben, gegen diese Top-4-Mannschaften in 8 Spielen auch nur 8 Tore geschossen. Das ist halt auch nur ein Tor pro Spiel. Und dann wird es halt auch schwer, das Ding halt zu gewinnen mal. Weil wenn du nur, also klar, du kannst das Ding 1-0 gewinnen, aber da das halt gute Mannschaften sind, die auch mal ein Tor schießen, musst du da eigentlich schon mehr auf die Offensive setzen. Und generell noch weitergedacht haben wir generell, wenn man sich die ersten 7 uns ausgeklammert anguckt, haben wir gegen die ersten 7 Mannschaften in diesen dann 12 Spielen nur einmal gewonnen. Das war das Heimspiel gegen Rostock. Alle anderen Spiele haben wir gegen Dresden, Rostock, Ingolstadt, 60, Saarbrücken und Verl nicht gewonnen. Also das ist dann auch einfach zu wenig. Also sorry, du musst gegen die dicken Jungs, sag ich mal, die halt auch Big Games gewinnen. Ja, genau. Die vor allen Dingen, du musst halt gegen die Big Fish halt dann auch halt mal die Dinger gewinnen. Sonst kannst du oben nicht mitspielen. Deswegen, dass wir da jetzt überhaupt jetzt so gut sind, hat damit zu tun, dass wir gegen die Unteren sehr konstant und auch meistens 6 Punkte geholt haben. Muss man da sagen. Aber das war halt auch eine sehr starke Diskrepanz, dass wir wirklich gegen die Vorderen meistens keinen Stich gemacht haben.
Ja. Ja, so zu diesen Statistiken, wie man so in die Saison reinkommt. Also vor einigen Jahren, das ist wirklich schon eine Weile her, ich glaube, war das noch unter Vollmann oder sowas, da haben wir, glaube ich, mal, weiß ich, da waren wir nach 7 Spielen noch Tabellenführer und umgeschlagen oder sowas. Also da hatten wir eigentlich einen sehr starken Start, aber dann ging es dann halt so kontinuierlich danach dann bergab. Ich glaube, andere Jahre hatten wir auch, wo wir relativ gut gestartet sind mit mehreren Siegen und ja, früher oder später ging es dann halt runter. Das war bei Rehm eigentlich immer anders. Also wir hatten eigentlich meistens einen relativ verhaltenen Start und waren dann vor allem in der zweiten, also in der Rückrunde dann deutlich besser und dann so nach hinten raus. Und wenn du dann halt in den Run hinten raus dann eben richtig durchziehst bis zum Ende, in dem einen Jahr hat es dann halt eben bis zum Aufstieg gereicht, genau, da haben sie es dann halt da hat es dann hingehauen und in der anderen gab es dann halt zwischendurch halt nochmal einen Einbruch, den man sich dann halt eben nicht mehr erlauben konnte. Aber ja, also ich stimme zu, ich hätte es auch ganz gern mal, dass man mal so ein bisschen vorne wegmarschiert, vielleicht auch mal tatsächlich mal so einen Polster hat, dass man irgendwie mal so ein paar Punkte vorne ist und dann nicht bei jeder Niederlage gleich wieder 1 oder 2 Plätze verliert. Aber das ist natürlich jetzt schon hehres Wunschdenken.
Ich denke mal, das wünscht sich jeder. Das,
ja, ist klar.
Ist jetzt auch vielleicht nicht realistisch, aber zumindest, ja, wie gesagt, es war jetzt zweimal das gleiche Problem und ja, im Endeffekt hat aber jetzt die Qualität einfach nicht gereicht.
Ja, also wenn wir, aber was du vorhin schon angesprochen hast, so diese Defensivprobleme, da bin ich immer noch so ein bisschen ratlos. Weil eigentlich, ich meine, du hast mit Mockenhaupt hast du ja eigentlich da einen starken dann da drin und Carstens, der die allermeiste Zeit gespielt hat, auch einen guten. Ja, hat vielleicht auch noch Luft nach oben, okay, und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da hast du jetzt einen schlechten zweiten Innenverteidiger nebendran stehen gehabt. So, und davor im defensiven Mittelfeld, zumindest die meiste Zeit mit Chato und Medic eigentlich auch keine ganz so schlechten, die auch nicht so keine schlechte Saison gespielt haben. Aber trotzdem hat man halt wahnsinnig viele Tore bekommen. Gut, gab sicherlich einiges, was über außen kam, wo man vielleicht mal bei den Außenverteidigern nachfragen kann, wie das so immer so zustande kam. Aber insgesamt ist das ja dann auch immer so eine Teamleistung oder so ein der Defensivverbund und also ich denke, da werden sie ein großes Thema haben, daran zu arbeiten. Jetzt nicht mal zwingend personell, also teilweise sicherlich auch, aber vor allem, dass da halt entsprechend, ja, diese typischen Basics, von denen Rehm eigentlich auch immer spricht, die haben da häufig genug, ja gut, also die ganz Basics, sowas wie, keine Ahnung, Willen, Laufbereitschaft, bla bla bla, so diese Sachen, das ist schon sicherlich da, aber dann, dass dann halt so Abstände zu groß sind, dass dann da halt irgendwie Pässe durchgehen, die da eigentlich nicht durchgehen dürfen und Leute dann zum Abschluss kommen, das, also da muss man sich schon deutlich steigern.
Ja, und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, den ich sehe, ist, hätten wir die meiste Zeit, also ich meine jetzt Carstens, gut, der, am Anfang hat er mir nicht ganz so gut gefallen, er hat sich aber gesteigert und da etabliert auf jeden Fall. Aber hättest du die ganze Zeit mit Medic, Chato auf der 6 gespielt, hätte sich, glaube ich, auch die gesamte Mannschaft stabiler präsentieren können. Klar, du hast dann auch den Ausfall von Rovca, der länger ausgefallen ist, an Kempe irgendwann auch. Aber jetzt den Optimalfall gesehen, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch, aber Chato hat doch in der Rückrunde häufiger Außenverteidiger als Sechser gespielt. Oder zumindest, er war auf jeden Fall nicht mehr so präsent. In der zweiten Liga hat er alleine auf der 6 gespielt. Und war da ja unser präsentester Mann, so oftmals. Und jetzt, weiß ich nicht, ich finde halt, es gibt manche Position oder manche Spieler, die solltest du von der Position nicht verrücken, auch wenn du dann auf einer anderen Position vielleicht einen höheren Qualitätsverlust hast. Aber ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Die Außenverteidiger mit den Ausfällen auch, also Kempe war jetzt auch, wenn er gespielt hat, ja, merkt man, glaube ich, schon auch, dass er seinen Zenit hinter sich hat. Der ist ja dann auch den ein oder anderen Zweikampf vielleicht ungünstig geführt und mal einen Elfmeter verursacht und mal ein bisschen unbeherrscht gewesen. Und ein Ajani und ein Niemeyer und ein, wen haben wir noch auf Außen?
Lenkfurt dann jetzt gegen Saisonende?
Ja, das sind jetzt halt auch nicht, also gerade Ajani und Lenkfurt kamen halt eher aus der Offensive. Das sind jetzt nicht die, die ihre Seite dann auch mal zumachen können. Mhm. Beim Kuhn ist das auch vorbei, die Zeit, zumindest bei uns gewesen.
Ja.
Und dann hast du eigentlich nur noch einen Brovzer, der aber halt auch leider immer wieder verletzt ist. Und von daher denke ich mal, ja, wenn du da, also der Außenverteidiger sollte auch nochmal eine Priorität haben, mhm, wenn du dann über, ja, eine stabilere Defensive kommen willst. Und dann finde ich auch weniger Wechsel, dass der, weil beim Chato weiß ich jetzt nicht, woran es lag, aber oder seht ihr das anders? Ich fand, der war bei weitem nicht so präsent wie letztes Jahr.
Ja. Wo du so sagst, in der Hinrunde hat meistens ja auch Leis noch gespielt auf der 6 oder neben Chato.
Ist dann auch abgetaucht.
Der ist dann auch irgendwann, also zwischendurch hat er wohl offensichtlich mal so ein Formtief gehabt, aber auch jetzt so gegen Saisonende hat er eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Also wenn, dann kam er nur noch so kurz vor Schluss mal rein. Mal gucken, wie sich das da entwickelt.
Ja, um es zusammenzufassen, einfach, wenn wir jetzt, ob irgendein Spieler sich prägnant während der Saison in unsere Köpfe gespielt hat, dann fällt jetzt keiner direkt so von vorne weg ein, weil alle hatten mal wirklich gute Phasen und viele auch schlechte Phasen. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, dass zu viele einfach geschwankt haben in den Leistungen und keiner wirklich eine Bank war auf seiner Position im Laufe der Saison, außer vielleicht wirklich einzelne Ausnahmen. Das wäre leider dann nur in Anführungszeichen Sechster geworden.
Das ist eine schöne Überleitung, Devin. Dann würde ich doch mal zum Punkt Gewinner und Verlierer kommen.
Ja.
Jetzt bezogen auf unsere Spiele. Oder man kann es auch anders formulieren. Sagen wir mal positive und negative Überraschungen. habt ihr da, das Stichwort hatte ich ja schon mal vorher so in unseren Chat geschmissen. Habt ihr da euch jemanden ausgedacht? Oder soll ich mal den Anfang machen?
Ich habe einen klaren Gewinner.
Du hast einen klaren Gewinner. Okay, hau raus.
Ich habe auch einen Gewinner.
TB1.
Sehr gut. Ja.
Also Tim Boss.
Genau.
Hat mich in dem Sinne überrascht, dass als das der Abgang von Kolke hat, der jetzt auch, glaube ich, laut Kicker-Noten bester Mann war in der dritten Liga und mit Rostock jetzt auch aufgestiegen ist, auch wenn das schon jetzt über ein Jahr her ist, der Ersatzmann hat erst nicht gezündet und der Nachverpflichtete war dann auch halt nicht lang da mit Lindner. Da hast du jetzt einen gefunden, wo ich dachte, okay, das ist jetzt der Ersatzmann von Dresden. Der war echt. Also, hatte er einen Wackler mal drin, vielleicht mal einen, aber ja, im Großen und Ganzen.
Da war dieses eine blöde Gegentor gegen Bayern.
Ja, okay, den er sich so ein bisschen selbst nicht, Kaktor, ja. Aber ansonsten, also, da muss ich sagen, ganz klare Nummer 1, super Verpflichtung und vielleicht auch einfach weiterentwickelt vom Torwarttrainer, ich weiß es nicht, aber das, der hat auch schon viel ausgemacht. Wenn du da einen wackeligeren Torwart hast, dann stehst du auch nochmal, kommt meine Prognose nicht mehr hin mit dem Tabellenplatz am Ende.
Ja. Ist völlig richtig. Also bei unseren ganzen Diskussionen irgendwie, wo hängt's und dies und das und sonst irgendwas, war Torwartposition war eigentlich nie ein Problem. Also der hat im Gegenteil hat viele positive Szenen gehabt. Ganz selten mal, wo man dachte, irgendwie, oh, das kann er anders lösen. Also das kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen.
Ja.
Genau, das war sehr beruhigend.
Und trotzdem hast du so viele Gegentore bekommen.
Und trotzdem, ja, genau.
Ja. Genau, jetzt hilft ihr.
Den würde ich jetzt noch nicht in diese Rubrik einsortieren, aber vielleicht mal so eine kleine Randnotiz. Sein Konkurrent im Tor sozusagen, Matthias Hammerl, der ja auch vor der Saison verpflichtet wurde, wo es ja auch noch vor der Saison war, wurde es ja zumindest als offener Zweikampf ausgerufen. Tim Boss hat sich dann durchgesetzt und hat das ja dann auch ab Spiel 1 bestätigt. Und Hammerl fand das wohl nicht ganz so gut. Dem ist dann, glaube ich, dann am Ende, also noch nicht mal im Hessenpokal spielen durfte, wohl der Hut geplatzt und er ist dann noch vor Saisonende abgereist.
Tja.
Weswegen dann ein gewisser Düsker dann die letzten Spiele auf der Bank saß.
Oder auch gespielt hat.
Oder sogar mal einmal spielen durfte, ja. Genau. Ja.
Ja. Gut. Können wir gerade als Verlierer betiteln, Matthias Hammerl.
Ja, so gesehen, aber wäre jetzt nicht meiner.
Aber
Devin, mach du mal weiter. Was ist dein Gewinner oder deine positive Überraschung?
Ja, also ich habe mich mit Micha vorher nicht abgesprochen, aber wir stimmen da absolut überein. Also ich hatte auch, wenn es wirklich einen klaren Gewinner gibt im Kader, dann ist das wirklich unsere Torwartposition. Gerade auch, weil der Kontrast zur letzten Saison da umso größer war dementsprechend. Das war ja letzte Saison lange Zeit unsere Nummer 1 Wackelposition. Und die es am meisten zu beklagen, / bemitleiden gab. Und wie Micha sagt, das war diese Saison gar kein Faktor. Und Gott sei Dank ruhig. Und dass man auch wirklich nach Kolke jetzt mal auf der Position Qualität geschaffen hat, gehe ich gerne auch auf den Torwart-Trainer-Faktor damit ein. Steffen Vogt, sehr, sehr guter Trainer, Torwart-Trainer, hat beim DFB auch die Elite-Torwart-Trainer-Lizenz erworben. Den Lehrgang gibt es erst seit 2 Jahren und er gehört zum ersten Absolventen-Lehrgang überhaupt.
Ja.
Dazu wurde man eingeladen auch, dass man daran teilnehmen darf. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon die B-Lizenz, die musst du vorher machen, aber in dem ersten Torwart-Trainer-Lehrgang wurden die Torwart-Trainer eingeladen vom DFB. Er gehörte dazu und hat sich auch gesagt, ich habe da Bock drauf, will das noch machen und war dann auch dementsprechend sehr oft in Köln an der Sporthochschule. Aber er hat auch bestanden. Hat er mir erzählt, ist er letzten Sommer schon. Und ja, das muss man auch sagen, hat Wien Wiesbaden einen Torwarttrainer, der die höchste deutsche Torwarttrainer-Elite-Lizenz hat.
Ist alles richtig, aber er trainiert nicht die Profis.
Ich weiß, ich wollte nur sagen, auch diesbezüglich, ja. Natürlich trainiert nicht Profis, das ist halt eher so.
Also ich meine, er war ja jahrelang der Torwarttrainer der Profimannschaft.
Hat er das Auge für den Nachwuchs, sage ich mal, der auch hochgezogen wurde. Aber ich sag mal so, er hat natürlich in beratender Funktion noch mit ausgewählt, wer natürlich kommt. Und er hat natürlich war nicht unbeteiligt daran, dass auch Tim Boss dann zum SVB in Wiesbaden
wechselt. Okay.
Ich weiß, es ist auch schon davor, muss man auch sagen, auch der Abgang von Kolke war ja auch, ich sag mal, nicht ohne Nebengeräusche. Auch das, muss man auch sagen, war von beiden Seiten nicht super gelöst, aber auch der Verein nicht schuldlos daran, dass es dann so abgegangen ist. Weil, ich sag mal so, hätten beide sich, wir haben ja auf den anderen eingestellt, dann wäre Kolke heute noch eventuell unser Torwart, um es mal grob zusammenzufassen. Und ich glaube, damals wollte man Broll aus Dresden holen, oder er wollte das, da der Verein ist aber nicht so ganz mitgetragen. Und deswegen habe ich auch vermutet, dass er wieder bei Broll anklopft, jetzt für die neue Saison. Boll. Ist dann der andere Torwart von Dresden mit B Boss. Geworden.
Ach was, Broll? Okay.
Broll, genau. Broll ist die 1 von Dresden.
Ja, ja.
Und ist ja der andere Torwart von Dresden geworden mit Boss. Und ja, er weiß auch, dass halt auch definitiv Steffen seine Finger damit im Spiel hatte und auch natürlich eine sehr gute Entscheidung getroffen hat. Weil ich glaube, den hat jetzt niemand wirklich auf dem Schirm vor der Saison. Also auf dem Zettel, dass wir den zweiten Torwart von Dresden holen als unsere neue Nummer 1, würde ich sagen. Von daher, also für mich ganz klar Gewinner, weil einfach, ja, nie Gesprächsbedarf, außer einmal Kacktor des Monats bei Zeigler nach dem Spiel in München. Und es war wirklich eine Bank. Und die Gründe für die Gegentore liegen halt woanders. Eventuell, was mir generell gefallen hat, was ich schon mal im anderen Podcast gesagt habe, sind die vor allem offensiven Neuzugänge, die, muss ich sagen, auch gezündet haben, wie es jetzt mal nicht gedacht hat. Senkfort im ersten Spiel direkt getroffen. Nilsson hat seine Tore gemacht, wichtige Tore, die man nachverpflichtet hat. Was jetzt keine ganz krassen Gewinner sind, aber ich sag mal auf jeden Fall Lichtblicke im Kader. Wo ich sage, die sind vielleicht kommen dann nach dem Torwart noch, aber ansonsten ist es halt wirklich, bleibt es bei Tim Boss hängen auf dem Level Gewinner der Saison. Hm.
Ja, wenn du so die offensiven Neuzugänge ansprichst, da hätte ich jetzt so als erstes natürlich an Malone gedacht.
Ja.
Von dem er ja da weißt du jetzt auch nicht, da kommt jemand aus dem Nachwuchs, zwar von einem Bundesligisten, aber der hat ja auch da bisher nur Regionalliga in Augsburg gespielt gehabt, also in der zweiten Mannschaft, und kommt dann her und schießt hier, was hat er, 12 Tore, glaube ich, und noch 9 Vorlagen noch dazu. Also klar, hat auch Spiele gehabt, in denen er überhaupt nicht zu sehen war, aber schon insgesamt eine sehr, sehr starke Runde für die erste Saison im Profifußball. Also der wäre sicherlich auch einer von den Kandidaten, aber meine positive Überraschung der Saison ist einer, der schon da war, jetzt aber leider nicht mehr da ist, nämlich Jakov Medic, der sich so als Allzweckwaffe für alle Fälle etabliert hat und auch ungeahnte Offensivqualitäten gezeigt hat. Also zum einen, anfangs fand ich es ja schon überraschend. Also ich meine, er hat sich ja schon im Lauf der letzten Saison ja schon so nach und nach etabliert, so in der Rückrunde, da hat er schon regelmäßig gespielt, da hat man schon gesehen, okay, so Zweikampf und sowas, das kann er schon ganz gut, Kopfball auch. Dann auf der 6 habe ich ihn eher anfangs so als Notlösung gesehen. Das hat er dann aber auch schon zunehmend souverän gelöst, war da eigentlich immer stark. Und dann ja halt auch als Aushilfsstürmer und was hat er? Ich glaube am Ende 5 Tore oder irgendwas gemacht, also und 6 Vorlagen noch dazu, also schon richtig gescored und den hättest du wahrscheinlich überall hinstellen können und hätte auf jeder Position überzeugt. Das ist so mein Gewinner oder meine positive Überraschung der Saison.
5 Tore, 6 Assists, 7 gelbe Karten.
Das ist doch mal ein schöner Dreiklang.
Andersrum wäre besser, aber gut. ja. Nee, also ja, also meine nächsten beiden Kandidaten waren dann auch Malone und Medic, wobei beide uns nächste Saison ja höchstwahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen. Aber die haben auf jeden Fall die Saison für sich selbst genutzt. Sie haben für uns gute Leistungen abgerufen und gerade Medic, der kann ja jede zentrale Position spielen. Innenverteidiger, Sechser, Achter, Sturmspitze.
Ja.
Und den auch
kannst
dann
du auch ins Tor stellen.
Und mit einer Ballbehandlung dann teilweise und auch geile Tore gemacht. So, ne? Also wirklich so auch filigran für seine Wuchtigkeit.
Ja.
Und gerade Malone, also der hat auch so einen wirklich Zug zum Tor und auch einen platzierten Abschluss.
Ja, und einen richtigen linken Huf. Also das,
ja, also das waren beides Top-Verpflichtungen, wobei, ja,
okay.
Kommen wir nochmal zu dann.
Dann Verlierer der Saison oder wenn man es nicht so drastisch ausdrücken möchte, die negativen Überraschungen der Saison. Devin, magst du anfangen?
Ja, gerne. Also ich will jetzt nicht zynisch sein und sagen, der Rest, das wäre ein bisschen zu hart. Nein, so hart bin ich nicht. Aber was man leider wirklich sagen muss, einer der wenigen, Moritz Kuhn, ja, ich sag mal so, vor allem auch die Tendenz seit der zweiten Liga, wo er wirklich noch halt fast Stammkraft war, auch da hat es ja schon am Ende dann halt nachgelassen, jetzt halt im Laufe der dritten Liga. Er hat auch vielleicht nicht mehr so Bock gehabt, da weiß ich nicht, warum dann letzten Endes auch er nicht mehr gespielt hat und andere den Vorzug bekommen haben auf der linken Seite. Aber wenn man da auch halt eben diese Trendkurve sieht, ging der leider bei ihm sehr steil bergab mit eben, ich sag mal, mehr oder minder traurigem Ende, dass er uns auch dann verlässt zur neuen Saison. Auch da ist dann vielleicht seine Zeit dann bei uns gewesen und jetzt ist dann die Zeit von anderen.
Wobei da würde ich auch sagen, das kann schon sein, dass man da dann, nachdem klar war, dass er den nach München geht er, ne?
Ja,
zu Türkei. Also, dass er wechselt, zumindest, dass er bei uns nicht weitermacht. Dass man dann auch gesagt hat, okay, dann setzen wir jetzt verstärkt auf Spieler, wo wir dann nochmal gucken.
Ja, genau so da.
Das kann schon damit zusammenhängen, halt nicht, aber wie du sagst, also die. Er hat ja auch nochmal so ein, zwei geile Spiele gehabt jetzt letzte Saison.
Ja,
dann ja auch dann
gerade gegen Türkgücü hat er doch noch Türkgücü,
ja, das Heimspiel, ne, war das. Ja, wo er dann nochmal aufgedreht hat am Ende. Ja, aber die Fallhöhe war bei ihm, wenn man das mal auch betrachtet, was er teilweise für uns da geleistet hat, schon
ja, klar. Vor allem im Aufstiegsjahr war er natürlich einer der, der ganz großen Leistungsträger. Genau, aber Devin sagt schon so, in der zweiten Liga hast du schon gemerkt, da ist jetzt so ein Limit erreicht. Und auch jetzt zurück in der dritten, auch anfangs hat er noch regelmäßig ja noch gespielt und das wurde dann weniger und ich hatte so den Eindruck, das hatte eher Leistungsgründe, dass er dann auch weniger spielt. Und vermutlich ja, hat man genau. Dann auch schon dann in der Winterpause, da haben sie ja immer so ihre Gespräche, sagen sie ja immer so, Nico Schäfer und so weiter, sagen ja dann immer, jeder Spieler weiß, wo er dran ist. Ich denke mal, da war dann schon die Tendenz klar, dass es für ihn dann schwer wird mit einem neuen Vertrag.
Ja. Ansonsten, ja, ich hätte sonst noch zwei, was heißt, Verlierer ist da auch sehr, ich sag mal, vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal so, ich habe mal die beiden Langzeitversetzten rausgesucht, nämlich Aigner und Röcker, muss man sagen, die halt mehr oder minder halt unbewusst dann halt ausgefallen sind durch ihre halt schwerwiegenden Verletzungen und deswegen halt gar keine Rolle mehr spielen und jetzt auch teilweise die Karriere beenden.
Gut, bei Röcker, der hat ja schon in der
so, in der genau, zweiten, die halt, die,
oh, Entschuldigung.
Der, genau, alles gut. Die ja beide teilweise ihre Karriere jetzt auch beenden. Sind die halt wirklich halt leider gar keine Rolle mehr gespielt im Kader. Und und ja auch Box. Selbst wenn sie am Ende der Saison nochmal fit geworden wären, wäre es schwer geworden, die beiden auch noch irgendwie zu integrieren. Es sei denn, man will jetzt unbedingt einmal ein Abschiedsspiel geben. Und letzten Endes noch habe ich mir als letzten Namen notiert, der wirklich abgefallen ist für mich vielleicht noch, Michael Guterl und ja, eventuell auch Michael Niemeyer. Die beiden, die ich glaube wirklich auch sehr unter den eigenen Erwartungen von der Zeit her gespielt haben und ja, sehr, sehr wenig eingesetzt worden sind. Und wirklich nochmal ganz prägnant mal so als Überraschungseffekt dann reingeworfen wurden, wo wir auch gedacht haben, oh, okay, die spielen von Anfang an. Ich glaube, da hat man sich von allen mehr erhofft. die anderen, meisten anderen sind halt, muss ich sagen, ja, so mit Durchschnitt. Also hatten mal gute Spiele, mal schlechte Spiele, sind jetzt in keine Richtung jetzt mega krass aufgefallen. Aber auch da bin ich gerne auf eure Meinung gespannt, ob wir da ganz krass auseinandersiegen oder ob man dann halt da einen Konsens findet.
Ja, also gut hören würde ich deswegen schon mal gar nicht damit reinnehmen, weil der hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Der war eigentlich nie so weit, dass er mal sich irgendwie festgespielt hatte.
Michael Guthöll übrigens.
Michael Guthöll, ja.
Oh ja.
Den würde ich jetzt auch, also der hat ist in dem Sinne halt ein Verlierer, weil er sich einfach hier bei uns nicht weiterentwickelt hat. Im Vergleich zur letzten Saison hat sich da tatsächlich nicht viel geändert. Aber da er ein junger Spieler ist, hat er jetzt nie den Sprung bei uns gemacht. Von daher kann man ihn da sicherlich dazu zählen. Ich war jetzt auch natürlich bei Aigner und Röcker, die halt auch einfach persönlich Verlierer sind, weil sie eben aufgrund dieser dieser körperlichen Beschwerden jetzt ihre Profikarriere beenden müssen. Das kann ja auch durchaus sein, dass man das dann ein Leben lang noch mit sich rumschleppt, diese Folgen. Ansonsten, also Niemeyer, muss ich sagen, von dem habe ich auch eigentlich nichts mehr erwartet. Da bin ich einfach nur froh, dass der Vertrag jetzt ausläuft.
Dafür finde ich, hat das aber jetzt so gegen Ende, so die letzten Spiele, wo jetzt Kempe ausfiel, hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht.
Ja, der hat also jetzt nochmal präsentiert.
Ich mein,
wird wieder in den Osten wechseln, gehe ich schon aus.
Das war alles jetzt nicht überragend, wo du danach sagst, Mensch, Wahnsinn, aber es war solide. Also das.
Also Verlierer wäre jetzt für mich auch zu hart.
Und dafür, dass er auch wahrscheinlich schon lange feststand, dass er gehen wird, fand ich, hat das dann doch noch gut gemacht. Also
ich war jetzt noch bei Brumme und Leis. Ist Verlierer vielleicht ein bisschen hart. Gerade Brumme ist ja jetzt auch noch jung und
kam auch erst im Winter.
Ist jetzt erst ein halbes Jahr da.
Ich glaube, der hat keinen
Hoffnung. Aber da kam jetzt auch irgendwie gefühlt am Anfang der Rückrunde mehr und gegen Ende weniger von ihm. Und Leis hat sich ja auch komplett rausgespielt irgendwie aus der Mannschaft. Viel mehr habe ich da jetzt nicht. Also ich hätte noch so Hollerbach hätte man doch bei den Gewinnern zu zählen können. Der hat zumindest, ich meine, der ist erst 20 und dafür hat er doch schon immer wieder ganz gute Ansätze und Einsätze gehabt. Aber klar ist jetzt Da muss die Entwicklung auch nochmal weitergehen dann, ja.
Der größte Gewinn für Hollerbach ist der Dreijahresvertrag, den er bekommen hat. was sehr unnötig für den Verein war damals noch auf jeden Fall.
Genau, ja, klar. Haben sie offensichtlich, zählen sie drauf, dass sie den entwickeln können, ja. Und bis jetzt hat es ja auch ganz gut funktioniert.
Ja, Hollerbach alles gut für
erstes Jahr. Also sie hat insofern auch natürlich davon profitiert, dass jemand wie Aigner halt komplett ausgefallen ist, weil der sicherlich ansonsten oder hätte Hollerbach sicherlich deutlich weniger Einsatzzeit gehabt. Aigner, das wäre auch so wenn du so willst, Verlierer der Saison. Einfach weil man halt so froh war, dass er seinen Vertrag ja nochmal verlängert hat. Ich meine, Röcker hatte ja einen Zweijahresvertrag, das war ja klar, aber gerade Aigner, dass man den behalten konnte, auch für die dritte Liga nochmal, das war ja so vor der Saison so das Signal, jawohl, wir greifen wieder an, so ein bisschen. Und dann hat er halt, weiß nicht, 23 Minuten oder irgendwas insgesamt die ganze Saison gespielt bei dem einen Einsatz und das war's dann. Das ist natürlich dann halt sehr enttäuschend. Für ihn natürlich noch mehr, weil jetzt geht schon eine recht große Karriere dann ziemlich sang- und klanglos da zu Ende. Das ist für ihn sehr natürlich sehr bedauerlich. Das hätten wir ihm natürlich auch anders gewünscht. Ja, naja, gut. Bei Röcker ist es noch nicht, steht es noch nicht fest, aber gut, vielleicht.
Ich glaube nicht, dass er nochmal Fußball spielt, ehrlich gesagt.
Zumindest nicht höherklassig. Nee, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn er den nächsten auch sagt. Aber
als Profi.
Ja.
Ich habe bei Aigner, ich weiß nicht, welcher der Zuhörenden da nochmal sich eine Folge anhören will, aber ich meine, ich war damals gar nicht so begeistert, dass er verlängert hat. Weil.
Ist das so? Habe ich nicht mehr präsent.
Ja, also zumindest habe ich so eine Erinnerung. Manchmal täuscht man sich da ja auch. Mhm. Aber ich habe da damals, also ich hatte auch so gedacht, also vom her, okay. Ich meine, der ist halt schon alt oder älter für Profifußball und ich hatte mir da, klar, so wenig hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da fast gar nichts mehr rumkommt, aber ich hatte irgendwie, hat schon gedacht, dass der wurde ja damals immer schon ausgewechselt und hat ja nicht mehr durchgespielt und da hatte ich irgendwie auch so das, Habe ich auch so gedacht, also da wären mir fast alle anderen Offensiven, die gegangen sind, lieber gewesen. Aber gut, das stand ja nicht zur Debatte.
Mhm.
Nur ich hatte mir jetzt auch nicht so super viel versprochen von Aigner. Aber klar, hätte schon gedacht, dass er so 5, 6, 7, 8 Tore macht und zumindest so 60 Minuten da auch wieder spielt. Aber da hast du halt immer auch einen Wechsel schon mal mit eingeplant.
Na gut, aber ich meine, bei fünf Wechseln
macht es nichts, ja.
Ja, ja, genau.
Wäre eigentlich perfekt gewesen.
Ja. Lass uns doch gerade mal so die Transfers noch mal kurz rückblickend bewerten.
Sollen wir einfach Schäder schnell eine Note rausknallen?
Ja, können wir machen. oder gut, nicht gut. Oder Daumen hoch, Daumen runter. Schulnote
1 bis 6, oder?
Also ja, meinetwegen auch das. Kann sich jeder was drunter vorstellen. Ich habe sie hier. Wie sind die denn hier sortiert? Nach irgendeinem nicht erkennbaren System. Ich gehe mal einfach hier, wie es bei Transfermarkt gerade halt steht. Abgänge, Zugänge zu dieser Saison. Florian Carstens.
2.
2 minus.
Ich bin auch bei 2. Maurice Malone.
1.
1 minus.
Ja, ich.
Er kann es nicht auch zuerst sagen,
fünf, weil, er nicht, weil er weggeht.
Nee, weil er halt auch zwischendurch, also ich hatte auch so 1 minus, weil er hat halt auch dann immer wieder, also ich meine, er hat sehr, sehr gute Spiele gehabt und dann aber auch Spiele, in denen er halt überhaupt
er gar nicht war. Zu sehen war.
Ja,
aber er hat delivered.
Da halt nicht. Aber insgesamt natürlich
aber nicht
schon.
Aber nicht gut, konsistent.
Sonntags hat er auch mal frei.
Okay. Tim Walbrecht.
Oh, der war noch halb sie auch verletzt.
4 minus.
Okay. Ja,
4 plus.
Ja, ich weiß nicht. Also jetzt, wenn er gespielt hat, war es nicht schlecht. Also hat es schon angedeutet, dass er was werden kann. Der ist auch noch sehr jung, aber hat halt auch sehr großes Pech gehabt mit Verletzungen. Also ich würde jetzt gar keine Note geben. Gianni Korte.
2 plus.
Wie lange hat er geschrieben?
Für 2 Jahre jetzt erstmal, glaube ich. Ne? Also diese
beim 2-Jahres-Vertrag bin ich bei einer 2 minus. Beim 3-Jahres-Vertrag würde das deutlich besser aussehen. Ja, der hat, glaube ich, einfach Pech gehabt, auch mit Verletzungen. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Ein
paar kleinere Sachen hat er zwischendurch.
Ja, ich glaube, der war dann einfach ein bisschen raus. Der hat schon angedeutet, was er kann, aber hat leider auch nicht so den Impact gehabt, den man gekauft hat.
Ja, ich würde auch sozusagen 2 bis 3. Also ich glaube, der kann auch viel mehr. Also das hast du zwischenzeitlich auch gesehen, hat teilweise sehr, sehr gute Spiele gehabt. Gerade am Anfang der Saison hat er eigentlich gleich gut losgelegt. Dann war er so ein bisschen raus und ja, aber ich denke, der könnte in der nächsten Saison auch ein entscheidender Faktor werden. Tim Boss.
1.
1.
Devin?
1.
Ja, gut. 1. Dennis Kempe.
3.
3 war auch mein erster Gedanke. Vielleicht 3 plus. Ich sag 3 plus.
Gut. Johannes Wurz.
Ja, durchs Hessen-Pokalfinale hat er sich, glaube ich, noch ein bisschen abgegradet. Daher sag ich dann mal 2 plus auch.
Ich bin da nur bei einer 3 plus. Also er hat gegen müde Steinbacher dann seinen Hattrick geschnürt. Und das erste Tor war natürlich der Dosenöffner. Den hat er auch schön versenkt. Aber so insgesamt, ja, 3 plus.
Ja, also hat ein paar sehr gute Spiele gehabt, hat natürlich dann auch Pech mit Verletzungen, war auch eine ganze Weile raus, oder ich glaube verschiedene Verletzungen.
Ja, am Anfang war der stark, hat der richtig gescored am Anfang der Saison.
Ja, wobei dann finde ich halt auch, ja gut, er hat zweimal einen Doppelpack gehabt, das, aber ansonsten, dann hat er aber auch ganze Spiele irgendwie, wo er für mein Dafürhalten eigentlich nicht viel vom Spiel hatte, aber der hat, glaube ich, auch Rehm scheint eine sehr große Meinung von ihm zu haben. Also immer, wenn er fit war, hat er auch gespielt. Und ich fand, es war also, ich wäre auch eher bei so im Dreierbereich. Gut. Matthias Hamrohl kann man eigentlich nicht bewerten. Kein einziger Einsatz.
Ja, dann dadurch, durch Boss dann keine Rolle
ja.
mehr gespielt.
Ahmet Güleyin. Halt auch sehr wenig gespielt, auch viel lange verletzt.
Bei 60 in München das Tor gemacht, das weiß ich noch.
Ja, ich war da spontan bei einer 2-. Vielleicht ist das auch zu da positiv, aber...
Da wär ich schlechter, da wär ich jetzt bei einer 3-.
Ja, ich bin auch eher bei einer 3, dadurch, dass er nicht so viel gespielt hat.
Hm. Okay. Einfach außer halt das Tor gegen 60 jetzt man jetzt nicht so direkt viele positive Assoziationen hat.
Ja, ich fand gerade so, war schon teilweise schon sehr, sehr zweikampfstark, irgendwie schon sehr bissig so gegen Gegner. Also das hat mir schon ganz gut gefallen, aber es sind halt nur Ansätze, weil man halt einfach noch zu wenig, hat insgesamt, vielleicht 10 Einsätze gehabt oder sowas, davon wahrscheinlich die Hälfte eingewechselt. Von daher, wird jetzt auch nach Laie fest verpflichtet. Also da bin ich ganz optimistisch gestimmt, dass wenn er jetzt fit und gesund bleibt, nächstes Jahr auch ein positiver Faktor sein kann. Okay, Benedikt Hollerbach.
2. Der wurde jetzt nicht als Stammspieler geholt. Das ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler und genau das macht er, von daher 2.
Ich hätte sogar 2. Ja, Devin?
2-.
2-.
Ah, ich hätte sogar 2+ gesagt. Also es hat mir. Oh ja. Ich meine, klar, er macht auch noch eine Menge Fehler, aber das darf er, das gehört dazu zur Entwicklung. Daraus lernst du und sorgt er immer für Unruhe mit seiner wuseligen Spielart. Also es gefällt mir meistens ganz gut. Wie gesagt, klar, da sind auch immer mal blöde Ballverluste oder schlechte Entscheidungen, wo er was für sich schießt oder zu spät abspielt und solche Sachen. Aber insgesamt denke ich,
Er macht sich einen Namen.
Ja. Also wenn, wie gesagt, jetzt mit noch mehr Spielpraxis und weiter fleißig trainieren und zunehmende Erfahrung und so weiter, denke ich, könnte er sich darauf festspielen. Ja, Marc Leis.
Ja. Ja. Weiß ich nicht. 4. 3-4. Irgendwie so.
Mhm. Ich hätte 3- gesagt.
Ja, so in dem 3-4er-Bereich bin ich auch.
Da ist natürlich so, dass man die Rückrunde jetzt stärker noch wahrscheinlich so im Kopf hat als die Vorrunde. Aber
ist sicherlich richtig. Andererseits hast du dir auch ein bisschen mehr versprochen, wenn einer so von einem Zweitligisten kommt, ist schon etabliert, dass jetzt ja keiner mehr den du jetzt noch großartig weiterentwickelst, sondern der muss ja im Prinzip von sofort liefern. Von daher fand ich's ein bisschen zu wenig.
Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass Deutschland 5-0 gegen Lettland führt.
Führt?
Ja.
Na, okay.
Ja, gut, hinten liegen wir jetzt schlecht 5-0, aber.
Ja. Aber das ist doch gut. Sie wollten doch Abschlüsse trainieren. Dann haben sie heute mal Gelegenheit dazu.
Ich wollte nur gerade mal gucken, wie alt Marc Leis ist. Aber.
Ich meine, ist er nicht so 30?
Ja, das denke ich nämlich auch. Und,
ich kann auch hier einfach draufklicken, dann sehe ich das.
Ach, stimmt.
30 ist er, genau. Okay, dann geht's weiter mit den Nachverpflichtungen im Laufe der Saison. Ich habe hier im Angebot Dominik Prokop. Leider auch nur, was waren's? 7 Spiele, glaube ich.
Aber der war gut, Note 2 von mir.
Ja, da war ich auch bei einer 2. Auch hier natürlich die Verletzung, die ihn dann rausgenockt hat, aber der hat echt nochmal Betrieb gemacht da vorne.
Genau, also das ist halt auch so ein Ding, ne? Was wäre gewesen, hätte der jetzt die ganze Rückrunde gespielt? Gut.
Vor allem halt auch ein Spielertyp, den du so als hängende Spitze oder so Spielmacher sonst nicht hast, groß.
Genau, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die wir haben, also das der Einzige, der auch noch ähnlich klein, aber dafür spielstark ist, ist eigentlich Gianni Korte. Ansonsten haben wir sehr viel groß, so 1,80 und deutlich drüber. Was heißt, okay, 1,80 ist heutzutage nicht mehr groß, aber.
Ich wollte gerade sagen,
ja. Aber umgekehrt, also ich glaube, unter 1,80 haben wir, glaube ich, nur die beiden.
Okay.
Hollerbach dürfte auch gerade so.
Denke ich auch, dass der sicherlich drunter ist.
Ja.
Und Malone auch knapp.
Na, Malone ist.
Na?
Ja, doch. Ah, okay. Ah. Guck du erstmal nach. Okay, dann habe ich hier Kevin Lankford.
Ja, okay, 1,48. Lankford
ich auch eine 2.
Mhm.
Ja, gehe ich mit. Gustav Nilsson?
2.
Ich habe auch nochmal geguckt, wie viele Tore Nilsson geschossen hat. Das waren da wirklich nur 5. Kann das sein?
Es waren, glaube ich, sogar nur 3 in der Liga.
Ach stimmt, in der Liga nur 3, genau so.
Und dann noch der Dreierpack im Hessen-Pokal-Halbfinale.
Ja, also ich hatte ihn irgendwie auch, ja, deshalb kriegt er von mir auch nur eine 3+.
3+?
Ja, ich, Minus vielleicht noch.
Ich wäre auch eher im 2er-Bereich, aber ja, hat natürlich auch einen schweren Einstand gehabt. Ne? Kommst halt her, kam ja aus Schweden, da musste er erst mal in Quarantäne. Ist irgendwie ein bisschen blöd. Dann hat er gleich irgendwie eine Verletzung gehabt und später nochmal irgendwas. Es war ein bisschen harzig am Anfang, aber dafür ist er dann schon gleich relativ schnell zum Fixpunkt vorne drin geworden. Also
klar, er ist natürlich auch jung. Und hat auch noch 2 Jahre Vertrag. Von daher, ja, dann bin ich eher bei einer 2-. Ja, der kann sich noch.
Okay. Und Lukas Bromme. Hast du vorhin schon angesprochen?
Ja, das ist jetzt so ein Spieler, wo ich sage, da hätte die Saison auch nicht anders ausgesehen, wenn er nicht gekommen wäre.
Ja, hat man so ein bisschen gedacht, irgendwie, da kommt jetzt so ein Dribbelkönig auf der Außenbahn irgendwie, aber ist dann doch relativ selten am Gegner dann vorbeigekommen. Also ich meine, ab und zu hat er schon schöne Aktionen drin.
Ja, wie viele Scorerpunkte hat er?
Also höchstens eine Vorlage oder sowas. Also
korrekt.
Selbst hat er kein Tor gemacht.
Korrekt, eine Vorlage. Mhm. Das ist jetzt für einen Offensivspieler, selbst wenn er in 18 oder 10 benoteten Spielen oft eingewechselt worden, auch ein paar Mal ausgewechselt. Ja, da bin ich bei einer 4. Hm. Er kann mich gerne nächste Saison dumm dastehen lassen, ja, indem er
und dann explodiert. Noch aus der eigenen Jugend Ben Bischoff, aber hat, glaube ich, keinen einzigen Einsatz. Ne?
Den benoten wir nicht.
Brauchen wir nicht benoten. Ja, dann habe ich noch was anderes Lustiges, nämlich die Zugänge der letzten Saison, also die nach dem Zweitliga-Aufstieg geholt wurden. Wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen.
Die nach dem Zweitliga. Ja, okay. Mhm.
Genau, also zur zweiten Liga. Letztes Jahr vor fast 2 Jahren.
Ja.
Für die Zweitliga damals geholt wurden. Und wenn man sieht, wer davon noch da ist, kleiner Spoiler, es sind nicht viele, sieht man halt auch, dass da ich sag mal, nicht so viele Treffer dabei waren.
Wie viel sind denn nach der jetzigen oder zum Start der neuen Saison wahrscheinlich dann noch da? Von denen?
Von denen, ja, genau. Wir gehen sie mal ganz schnell durch. Jonah Leibold kam aus der Jugend. Jan Vogel kam aus der Jugend. Arthur Lüsker, der ist noch da. So, okay, dann die externen Zugänge. Heinz Lindner.
Ja.
War gut, okay, klar. Geht ja nicht mit in die dritte Liga. Dominik Franke. Philipp Tietz geht jetzt. Mhm. Jan-Christoph Bartels.
Ach, das war der Torwart, gell?
Ja, das war der Torwart mit dem Verletzungspech, ja, genau.
Gut, war eine Minute.
Jakov Medic war ein guter Zugang, aber leider jetzt auch
spontan. Aber hat uns dann noch was gebracht.
Ja, genau. Törlis Knöll.
Ui.
Tobias Schwede.
Wo spielt der eigentlich jetzt, Törlis
Knöll? Törlis Knöll ist, glaube ich, irgendwie nach. Ist er nach Kroatien oder irgendwo gegangen?
Ach. Spielt er nicht auch irgendwie bei Dunajska Streda, wo Sidney Friede gespielt hat?
Slaven Belupo Koprivnica.
Oder da spielt er dann jetzt.
Genau. Das ist, glaube ich, in Kroatien, ne?
Irgendwo in einem Land mit vielen Konsonanten.
Alter.
So, also Tobias Schwede hat man auch anfangs gedacht, da kommt mehr. Benedikt Röcker, okay. Haben wir schon besprochen. Marvin Ajani. Michael Guthörl. Stefan Aigner. Tobias Miesner. Michel Niemeyer. Cedric Euschen. Und Peterson Chato. Das heißt, von all diesen vielen ist jetzt noch, also von den externen Zugängen ist als einziger jetzt noch da Peterson Chato.
Aber Erfolge waren Chato, Medic, Lindner.
Aigner im ersten Jahr.
Ja.
Ja, Tietz jetzt im 2. Jahr. Der hat halt im 1. Jahr Pech gehabt.
Ja.
Franke war okay.
Fand Ajani jetzt auch noch letztes Jahr gut.
Ajani, ja, hatte ich mir eigentlich für einen schon erfahrenen Spieler, also der war ja jetzt nicht ganz so jung, der ist jetzt auch schon, was ist denn der jetzt, 27, 28 oder irgend sowas. Hat man sich damals auch ein bisschen mehr versprochen, hat auch nie so richtig gezündet. Hat er schon einen neuen Vertrag? Weiß man schon, wo der hingeht?
Nee, ne? Ja, das ist noch unklar, glaube ich, ja. Ne?
Ja, ja, also, will sagen, da hat man halt auch, ich sag mal, mit ein bisschen bessere Trefferquote letztes Jahr. Naja, gut, braucht man nicht weiterführen.
Jetzt müssen wir nicht über die mal, vorletzte Saison. Die Trefferquote ist bei beiden Saisonen jetzt ähnlich, oder?
Naja, dieses Jahr würde ich schon sagen, ist es schon etwas besser.
Ja, weil wir weniger geholt haben.
Naja, so viel weniger sind es auch nicht, ne? Ja,
doch.
Also letztes Jahr waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 inklusive Winterzugänge. Dieses Jahr waren es 1, 2, 3, sind 16, na gut.
Gleich viel.
Gleich viel sogar.
Ja.
Naja, gut.
Ja, gut, die Quote war jetzt, glaube ich, schon ein bisschen besser. Das war ja aber auch das, wo wir da aufgestiegen sind, dass du da hast du ja nur so ganz Junge verpflichtet und wo du dann dachtest, was machen die denn da eigentlich? Die verpflichten nur den Missner von der A-Jugend und keine Ahnung, den Guthörl und was weiß ich noch wen. Und da hast du, das hat auch jeder im Kopf geschüttelt. Es war eigentlich jedem klar, dass das nicht funktioniert.
Ja, ja.
Dann hast du ja Aigner und
Lindner, die kamen alle erst
Aigner,
nach.
Aigner, Lindner, wen noch? War noch einer. Die hast du alle erst nachgelegt. Also die Treffer hast du nachgelegt, würde ich sagen.
Ja, wer war denn noch? Ja gut, Schwede kam auch noch später.
Genau, da war die Saison auch schon dran. Und Knöll nicht. Ach ja gut, das spielt keine Rolle. Aber gut, Chado stand recht früh fest. Das war halt ein guter.
Ja.
Der war ja auch ligaunabhängig geholt. Der war ja, glaube ich, schon im Februar oder März hat er unterschrieben gehabt.
Und der hat auch jetzt dieses Jahr schon seinen Vertrag frühzeitig verlängert. Da war auch noch alles drin sozusagen. Ja. Okay, gut. Lassen wir es mal an der Stelle damit bewenden und kommen zum nächsten Programmpunkt, nämlich aktuelle Lage. Also, dass eine Menge Spieler wieder gehen, das war jetzt nicht überraschend. Auslaufende Verträge, auslaufende Laien. Von den Leihspielern konnten immerhin jetzt Carstens, Lankford und Gurleyen fest verpflichtet werden. Was ich prinzipiell ganz gut finde. Gerade bei Carstens hat mich sogar ein bisschen überrascht, also positiv überrascht. Da hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ja, bei den anderen besteht wohl keine Hoffnung mehr, dass man jetzt zum Beispiel eine Malone noch behalten kann. Also das Thema ist wohl durch. Laut Wiesbadener Kurier wird man zwar vielleicht noch versuchen irgendwie, der wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal gucken, wie plant jetzt Augsburg mit ihm und sonst irgendwas, aber ich denke mal, die haben sich auch schon vorher unterhalten, also das
ja, der wird bestimmt zweite Liga spielen.
Sollte mich sehr, sehr wundern, wenn wir nochmal bei uns sehen. Okay, ja, was aber natürlich jetzt eine viel größere Überraschung und jetzt gar nicht schön war halt eben, dass Jakob Medisch uns verletzt. Das hat verletzt hat er.
Er hat uns einen Stich
genau ins Herz. Ja. Dass er uns verletzt, wollte ich sagen, oder schon verlassen hat, ist er jetzt. Holter die Polter ist er weg. Man hatten ja erst Anfang des Jahres mit einem also fest verpflichtet, quasi vorzeitig die Leihe beendet, um ihn fest verpflichten zu können und mit einem ja, dann noch weitere 2 Jahre, glaube ich, oder sogar 3 Jahre, ne? Ich glaube, bis 2024 hat man ihn verpflichtet. Und offensichtlich war da eine Ausstiegsklausel mit rein verhandelt in den Vertrag, ohne die man ihn wohl halt eben auch nicht bekommen hätte. Das hat er oder sein Manager geschickt gemacht, haben richtig drauf gesetzt, dass wenn er sich gut entwickelt, er dann vielleicht auch ohne den SVW den Sprung in die Zweitliga schafft und so ist es jetzt gekommen. St. Pauli hat zugegriffen. Wie viel es jetzt tatsächlich bringt, weiß man nicht. Hier auf Transfermarkt wurde irgendwas von einem Marktwert von 400.000 Euro gemunkelt. Ob das jetzt dann auch tatsächlich diese Ablösesumme ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich hatte das anfangs versehentlich auch so gelesen, aber ich hatte da einfach nicht richtig aufgepasst, dass ich könnte mir vorstellen, dass es weniger ist, aber ich weiß es nicht. Also das ist jetzt rein spekulativ. Oder Devin, hast du da durch gute Kontakte genaue Zahlen?
da diesbezüglich tatsächlich noch nicht. Will aber einfach nur positiv anmerken, dass wir einfach generell mal Kurse gesehen haben. Also nicht noch in die alten
Bundesliga-Zeiten,
zurück mich zurückerinnere, immer nur Vertragsauflösungen und alles nur im beidseitigen Einvernehmen und diese ganzen Floskeln, die du einfach nicht mehr lesen konntest, noch und nöcher. Und ich sag mal so, bei Schäfer haben wir dann schon gut abkassiert letztes Jahr und jetzt halt auch dann, ich sag mal überraschend, weil ich glaube, die meisten wussten nichts von der Aufstiegsklausel bei Medic. Und natürlich, man kann es sich verhindern, aber man hat dann wenigstens einen guten Deal gemacht und mal eine sechsstellige Summe gesehen. Das war
ja
auch mal ganz positiv, muss man sagen.
Und auch jetzt mal unabhängig jetzt davon, ob man jetzt Geld bekommt oder nicht, ist es ja auch schon mal positiv zu sehen, dass Spieler von uns in eine höhere Liga wechseln. Also jetzt auch letztes Jahr dann ein Ditgen und Chiré. Ja.
FC Wien Pauli mittlerweile.
Ja, klar, da ist jetzt gerade ein reges Hin und Her. Als nächstes müssten wir jetzt einen wieder aus St. Pauli bekommen. Mal gucken, wen sie noch im Angebot haben. überhaupt, dass Spiele sich offensichtlich beim SV Wien doch zumindest so ins Rampenlicht stellen können und dass sie sich dann für eine höhere Liga empfehlen. Für Malone gilt ja im Prinzip das Gleiche.
Ja, Tietz jetzt auch.
Oh, genau, Tietz. Tietz, auch ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, das ist natürlich schade, dass die jetzt dann halt einfach gehen sozusagen, ohne dass man jetzt dann auch irgendwie eine Entschädigung dafür kriegt. Aber das gut, so ist halt das Spiel mit diesen befristeten Verträgen. Das ist halt normal. Und also das ist ja auch ein Signal, dass man sich da jetzt einen Namen gemacht hat. Da kann man ja auch gegenüber Spielerberatern ja dann auch argumentieren, schau her. Wenn du hier deinen jungen, talentierten Spieler, der kann bei uns was werden. Selbst wenn wir vielleicht nicht aufsteigen, kannst der Spieler trotzdem
natürlich packen. Macht attraktiver, dass einfach junge Spieler sich dafür entscheiden, zu uns zu kommen. Oder dass man halt selber eben dann auch bei großen Vereinen die Spieler dann eher kriegt, die dann mal einfach dann halt klassisch ein Jahr ausgesehen werden. Einstelligen und
genau, das hat Nico Schäfer ja auch mal gesagt. Weiß nicht, war es in irgendeinem Interview oder war es in diesem Fan-Treffen im virtuellen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber dass man mittlerweile halt sich dann einen Namen gemacht hat, dass man auch mal Leihspieler bekommt, die man vielleicht vor ein paar Jahren einfach noch nicht so bekommen hätte.
Und anders wird es auch nicht gehen, weil du deine finanziellen Möglichkeiten einfach etwas beschränkter sind wie bei manch anderen.
Ja.
Und gut, wenn du eben, wie gesagt, junge Spieler holst, die sich bei dir dann entwickeln, hat das den einen positiven Effekt, dass du natürlich eine bessere Mannschaft hast und eine größere Chance hast, sportlich erfolgreich zu sein. Und das andere ist eben, dass du dann eben im Lauf der Jahre bei stabilen Rahmenbedingungen mit Trainer und so weiter einfach eine bessere Chance hast, dann auch talentiertere Spieler zu bekommen oder mehr talentierte Spieler zu bekommen. Mhm. Weil die das eben auch, klar, dann bist du Sprungbrett, aber
ja, das aber geht ja realistisch
von unten
sein.
Also nach oben.
Eben, genau. Das, also ganz
ist
oben.
Ist bei Dortmund und Gladbach genauso.
Selbst da noch, genau. Und das hört dann vielleicht bei Bayern dann halt mal auf. Das sind aber so wahrscheinlich in Deutschland auch die einzigen, die sagen können, nee, den Spieler geben wir jetzt nicht her, auch wenn du uns jetzt irgendwie eine komische Fantasiezahl präsentierst.
Außer der Spieler fordert Fantasiezahlen, aber.
ja, gut, das ist dann. genau.
Ja, genau. Aber im Endeffekt, ja. Ich meine, Medic, das muss ja schon länger festgestanden haben. Der war jetzt, weilt er jetzt wie viele andere auch im Urlaub. Und während er, also dem, ich habe so, also ich folge jetzt nicht allen Spielern auf Instagram oder so, aber den Spielern, die ich folge, das sind so Aigner, Medic, Kuhn. muss ich mir nochmal was Neues überlegen bald. Medic war dann auch irgendwie, der ist ja noch ganz normal mit einem Kumpel irgendwo im Urlaub. Und dann kam irgendwann die Verpflichtung. Das heißt, das wurde dann alles schon vor Wochen wahrscheinlich, stand das dann schon fest und hat sich dann darauf geeinigt, wann was verkündet wahrscheinlich, die Vereine untereinander. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel man damals Nürnberg bezahlt hat, damit man ihn fest verpflichtet. Und was ich da jetzt nicht ganz verstehe, er kam ja von Nürnberg. Das heißt, nach dem Leihende hatte er ja die Option gehabt, wieder nach Nürnberg zu gehen.
Oder hätte sogar erstmal müssen.
Oder hätte erstmal müssen, genau. Das heißt, er hätte da die Chance gehabt, sich im in der zweiten Liga eben auch wieder zu präsentieren. Gut, dann hat man damals wohl gesagt, okay, Nürnberg brauche ich jetzt dann nicht unbedingt. Und deshalb hat er wahrscheinlich dann die Ausstiegsklausel reinschreiben lassen, weil er dann eben auch die Option auf die zweite Liga wieder haben wollte oder was anderes eben.
Lustig wäre es gewesen, wenn Nürnberg jetzt für ihn Ablöse bezahlt hätte.
Ja. Das wäre natürlich cool gewesen. aber ja, und ich vermute aber, dass man das Geld von dem Medic-Transfer, was man vielleicht schon, wir wissen ja nicht, wann das eingetütet war oder wann sich das abgezeichnet hat, ne? Weil wenn es eine Ausstiegsklausel gibt, kannst du ja auch nicht groß verhandeln. Dann wirst du unterrichtet, dass sie die ziehen, genau. Und gut, dann ist
das,
es so.
Das war ja auch relativ klar formuliert in der Pressemitteilung.
Genau. Und vielleicht hast du dann das halt auch genutzt, um dann zu sagen, okay, dann nutzen wir das eben auch, um Carstens und Gürlein und Langford. Das wird jetzt, da würde ich jetzt mal eher auf einen fünfstelligen Betrag tippen jeweils. Aber da wirst du ja auch irgendeine Entschädigung. Vielleicht hast du Langford auch noch verrechnet mit Medic. Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau. Also das wäre tatsächlich interessant. Wann war das schon klar? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt tatsächlich erst am Donnerstag jetzt passiert ist. Weil, wie du sagst, also ich folge tatsächlich auch den Spielern auf Instagram. Einfach nur mal so gucken, ab und zu ist mal irgendwas was Interessantes dabei. Ich meine, Mocky ist ja zum Beispiel sehr aktiv da. Das ist,
mit wem ist der im Urlaub?
Mit seiner Familie. Hat jetzt
und
zum Beispiel,
mit wem noch? Mit welchen Spielern?
Ja, stimmt, da war noch jemand. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber viel wichtiger, sie haben jetzt angekündigt, dass das zweite Kind unterwegs ist.
Richtig.
Genau.
Also ich habe Rovca gesehen und ich meine auch Tim Boss. Ich glaube, die sind alle in Griechenland oder so.
Ja, ich glaube Griechenland.
Ja, also zumindest haben Rovca und Mockenhaupt dann auch so dieselben Poolbilder gezeigt und irgendwann hat man dann auch mal bei diesen...
Ist das irgendwie so ein Familienhotel oder was?
Ja, da hat man ja diese ach, jetzt habe ich ein Hängerchen. Die Stories. Bei den Stories hat man dann auch mal gesehen, wie der da irgendwie am Tisch sitzt. Ich meine, wäre dann cool, wenn der Boss auch mit dabei ist. Es sind ja zwei, die, glaube ich, schon sehr lange bei einem Verein sind. Genau, wenn der Boss da auch mit.
Ja, genau.
Mitmacht.
Ja, jedenfalls. Glückwunsch. Medic ist offensichtlich in Spanien. In der Sommerfrische. Sagt man das?
Ich nicht.
Ja, ich eigentlich auch nicht, aber es passt auch nicht, weil ich glaube, da ist eher warm. Das ist jetzt, aber er war auf jeden Fall vorher, vor ein paar Tagen hat er noch Bilder aus Madrid gepostet. Dann war kurze Pause. Dann sieht man ihn mit einem sehr wohlformulierten Statement und drei Fotos irgendwie mit St. Pauli-Trikot und so weiter. Heute, glaube ich, kamen dann jetzt Bilder aus Barcelona. Also entweder ist er zwischendurch für die Vertragsunterschrift zurück nach Deutschland geflogen oder halt die Fotos, die gab es halt alle schon vor längerer Zeit.
Ja. Vielleicht haben Atletico Madrid und Espanyol Barcelona mitverhandelt und haben halt dann den Preis nicht zahlen wollen.
Wahrscheinlich. Ja. Fragt sich Espanyol Barcelona B wahrscheinlich.
Ja.
Was auch im Nachhinein vielleicht für mich noch erklärt, warum er sich so besonders gefreut hat nach dem Hessen-Pokalsieg, weil er ist dann da, glaube ich, auch noch rum irgendwie und hat sogar noch seine Schuhe und sein Trikot und was nicht alles verschenkt. Also es kam mir so vor, als freut er sich noch mehr als die anderen. Dachte ich, okay, gut, das ist vielleicht jetzt sein erster Titel in Deutschland oder sonst irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Aber so macht's vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn, um halt einen tollen Abschluss halt zu haben. Also ist jetzt ein bisschen geraten. Ne?
Es war ihm klar, dass er diesen Titel nie mehr gewinnen kann. Wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja, wahrscheinlich kommt er nie mehr in die Verlegenheit, Hessen-Pokal spielen zu müssen, ja. Es sei, naja gut, wir warten mal ab.
Werden die Schuhe gefangen?
Ja, das war drüben auf der Haupttribüne. Kam ich nicht dran. Aber das Trikot hat er quasi zum Fanblock, also
zum Kurier.
Nee, ungewaschen, genau, die fangen das und versteigern es da, genau, wir verlosen das. Ich glaube, jetzt heute kannst du wieder ein neues Trikot gewinnen bei denen.
Ich habe das mit Mockenhaupt nicht gefunden.
Ja, das musst du mal auf Insta gucken.
Ah, Wiesbadener Kurier Insta.
Ja, also mir wurde das reingespült irgendwie, du kriegst ja auch alle möglichen Sachen, die du eigentlich gar nicht willst, aber da kam das irgendwie mit rein.
Also der Gunnar hatte gepostet, dass man beim Wiesbadener Kurier ein Match-Worn-Trikot von Sascha Mockenhaupt gewinnen konnte.
Genau, und man musste folgende schwere Frage beantworten. Wessen Trikot verlosen wir.
Ja. Und dann stand
genau,
dann
noch das, so, genau das gleiche so machen sie heute mit Johannes Wurz.
Ah, genau, okay. Das dann stand da so mit Sternchen und dann stand beim Sternchen unten, wir weisen darauf hin, dass getragene Trikots weder desinfiziert noch gereinigt werden.
Und dann haben wir dann überlegt.
Deswegen heißen sie auch getragene Trikots.
Ja, das heißt, er hat im Spiel getragen und dann hat er das klatschnasse Ding dann
in einen Zipbeutel gepackt. Dann haben kriegst noch das Originalaroma vom Spiel gegen 1860 von vor 4 Wochen.
Hängst du das über den Ventilator und dann geht's ab.
Dann kannst du es in die Ecke stellen wahrscheinlich.
Jetzt trocken zumindest.
Ja.
Ach, früher Trikotdienst gehabt, das war schön in der Jugend.
Ja. Ja. Das können wir im Tischtennis auch gerne einführen, dass du Trikotdienst hast.
Ja, wenn nicht, dann müsste ich ja erstmal kommen.
Ja.
Okay, jetzt wäre natürlich dann die interessante Frage, jetzt haben wir es schon ein paar Mal so oder sprechen schon viel darüber, über die letzten Transferperioden. Wichtig ist jetzt natürlich dann die kommende natürlich.
Wer kommt ran?
Wer kommt jetzt, wer wird jetzt neu geholt? Und das bringt uns natürlich dann zu dem Überraschungsthema der letzten Woche, nämlich dass Sportdirektor Christian Hock den Verein verlassen wird. Noch nicht hat, aber wird, sobald ein Nachfolger feststeht.
Ja, ist er definitiv bis zum. Aber die wollen den Nachfolger auch jetzt im Juni präsentieren, meine ich, ne?
Ich nehme mal an, die wollen den so schnell wie möglich. Aber offensichtlich haben sie noch keinen, dass sie direkt sagen konnten, so, das hier ist der Neue und Hock ist weg, sondern es kommt jetzt halt irgendwie demnächst einer, hofft man.
Sagt, Hock bleibt, bis eben sein Nachfolger da ist.
Genau, so war die Aussage. Ja, zunächst mal, Devin, fang doch mal an. Was halten wir denn von dem angekündigten Abgang von Christian Hock?
Es ist so, seit ich Fußball denken kann und seit ich SVW-Fan bin, ich sag mal, der schwerwiegendste Abgang in diesem Verein, meiner Meinung nach. Da benutze ich auch gerne diese extreme Formulierung, weil Hock ist mit einer der, ich sag mal, auch so oder so geschichtlich prägendsten Personen gewesen für diesen Verein. Ältere wie jüngere Vergangenheit, als auch eine der, wenn nicht die Identifikationsfigur, die noch im Verein drin ist, die diesen Verein halt wirklich lebt und auch halt mit dem Herzen auch weitertragen möchte. Weil er wohnt ja, wenn ich mich ganz irre, immer noch in Heidenroth-Kemel mit seiner Familie. Und ist ja wirklich hier praktisch halt Eingeborener quasi. Also ein Native Speaker aus Taunusstein. Und das, also, man spricht im Fußball immer von den Identifikationsfiguren und beklagt so dieses Söldnertum. Und das Ganze, und da hat man eigentlich wirklich eine prima Lösung, dass halt ein Mann, der wirklich kompetent ist, viele Positionen im Verein schon bekleidet hatte in den letzten Jahren, von Cheftrainer über Trainer der U19, dann NLZ-Leiter, jetzt Sportdirektor, den irgendwie zu halten und den wirklich auch als Aushängeschild von dem Verein zu machen. Und ja, auf einmal geht er dann. Das ist so, wie es formuliert wurde, ich bin dann nicht intern dabei, aber das klang jetzt auch nicht mega harmonisch und mega toll, wie das da sowohl Hock als auch der SVW formuliert haben. Und war für mich sehr erschreckend. Also wirklich jeder andere Spielerabgang, auch wenn er noch so bitter und überraschend war, tat weniger weh als jetzt der Abgang von Christian Hock. Und das ist auf Spielerebene ein Verlust, den es bisher noch nicht, also auch auf Spielerebene gab es so einen Verlust noch nicht, meines Erachtens. Und das tut weh, muss ich sagen. Also vor allem auf dieser emotionalen Ebene. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Lücke. Und auch halt, ich sag mal, in der Ausrichtung des Vereins für die Zukunft, meines Erachtens, eine Misswirtschaft.
Micha, siehst du es ähnlich?
Ja, es geht jetzt wieder ein sozusagen Urgestein. Ein Mann, der ja auf verschiedenen Positionen auch für den Verein tätig war und jetzt eben sehr lange als Sportdirektor. Er hat, denke ich mal, auf dem Posten des Sportdirektors eben dazugelernt und ich fand jetzt auch, dass das er hat auf jeden Fall eine Kontinuität geboten und wir waren eben bei der Trefferquote, aber er hat trotz allem, ich meine, keiner trifft alle, aber das war durchaus okay und dann, wie gesagt, dazu seine hundertprozentige Identifikation die ich ihm jetzt einfach mal unterstelle. Und seine Hingabe und wie gesagt, sein Netzwerk. Das war für mich auch sehr überraschend. Und ja, wie es formuliert war, einfach, man will sich da anders aufstellen. Das ist ja auch so noch so, keine Ahnung, welche Schublade, welchen Plan sie da in der Schublade haben. Aber es kann ja eigentlich nur so sein, dass man da zwei Personen haben will, weil also es ging ja jetzt nicht um die strategische Ausrichtung, sondern um die generelle strukturelle Änderung, glaube ich, dort. Sie wollen sich da ja anders aufstellen und das klang jetzt nicht so, als wollen sie eine neue Person holen, sondern für mich klang es so, als wollen sie das grundlegend ändern und dann vielleicht auf mehrere Schultern verteilen.
Vielleicht ist aber auch nur die freundliche Formulierung, wir wollen da jemand anderes haben und dann ja, haben wir halt irgendwie einen Ersatzposten.
Das klang sehr nach Schema F, die ganze Formulierung.
Und die Alternative ist dann vielleicht keine wirkliche Alternative, keine Ahnung.
Ja, aber auch selbst wenn das wirklich inhaltlich alles stimmig und berechtigt ist, dann suche ich einen anderen Posten für diese Person im Verein, weil es ist ja jetzt nicht irgendwer. Also
ja,
aber das ist Christian Hock gewesen.
Welcher wäre es denn? Also ich meine, irgendeinen Jugendtrainer oder sowas, das will er wahrscheinlich nicht mehr machen.
Ja, natürlich nicht, aber du kannst zur Not wird er dann halt auch befördert eben auf die Vorstandsebene oder du findest einen anderen wichtigen Posten und halt
Vorstandsebene gibt es nicht. Es gibt zwei Geschäftsführer und die haben schon.
Oder ich sag mal halt, kannst du auch meinetwegen einen neuen Posten schaffen, dass er irgendwie auch erstmal halt mit wieder Leiter das NLZ wird oder Leiter Lizenzspieler, wie auch immer. Du kannst da ja auch kreativ werden und wenn du möchtest, auch erstmal den parken auf einem Posten, bis du dann wirklich einen coolen
Und ich
coolen
vermute hast. Genau, das hat man ihm angeboten und das wollte er vielleicht nicht. Das ist rein Spekulation. Ne?
Für die Zukunft kann er sagen, hier, so und so sieht's aus, in 2-3 Jahren können wir dir den Posten, den richtig dicken Posten in Aussicht stellen und bis dahin schaffen wir für dich den Bereich da und dann ist bei uns hoch angesehen und trag dir meinetwegen einen höheren Betrag ein in deinem neuen Vertrag. Und dann, also das, ich sehe da jetzt keine wirklichen Hindernisse im operativen Geschäft, diesen Personen zu halten, wenn man ihn halten möchte, letzten Endes. Also auch so wie es formuliert worden ist, für die Trennung wohl jetzt letzten Endes sehr leicht und ging auch sehr einfach vonstatten.
Gut, aber im Kurier steht ja auch, wir haben uns für grundsätzliche strukturelle Veränderungen entschieden. Diesen Weg wollte Christian so nicht mitgehen. Wir bedauern das, müssen es aber respektieren. Klar, das ist dann so ein Gelaber, was man immer formuliert. Wie wir ja gesagt haben, also wenn man die wirklich behalten will, kann man die Struktur auch anpassen. Aber es steht ja auch, es wird keinen 1:1 Ersatz für Christian Hock geben.
Ja.
Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Also das wird eine andere Struktur geben, mit der war er dann wohl so nicht einverstanden oder hat sich vielleicht nicht entsprechend gewürdigt gefühlt. Warum es jetzt dazu kam, wer das entschieden hat, ist jetzt die Frage. Nur ob das vom Präsidium kommt oder von der Geschäftsführung.
Kann mal davon ausgehen, dass keine von den Spitzenpositionen ohne Daumen hoch von Markus Hankam entschieden wird.
Ja, aber wir sagen ja, die ja, wollen ja den sportlichen Bereich neu und anders aufteilen. Ansonsten steht da ja, dass ein Nachfolger bis circa Ende Juni gefunden sein soll und dass Christian Hock bis dahin weiterarbeitet. Ja klar, der hat wahrscheinlich noch einen Vertrag bis 30.06. oder
ich glaube, der hatte einen unbefristeten Vertrag.
Oder sie haben sich dann vielleicht auf eine Auflösung zum 30.06. ja, geeinigt.
Also selbst wenn das inhaltlich stimmt, wäre, dass sie sich neu ausrichten möchten oder irgendwie grundlegende strukturelle Änderungen vollziehen, ist da Christian Hock in persona die letzte, an die ich gehen würde.
Jetzt warte mal, also ich sag mal so, vom emotionalen Punkt stimme ich dir zu. Klar, der ist auf jeden Fall ein Urgestein des Vereins, solange wie er schon da ist, in allen Funktionen, x-mal als Interimstrainer eingesprungen und was nicht alles, überhaupt gar keine Frage. Also und dann quasi jetzt auch immer so präsent vorne dran, so als, ich sag mal, wenn Magenta gerade keinen anderen hatten, dann haben sie, hat Hockey immer noch irgendwas beizutragen gehabt in der Halbzeitpause. Also von daher halt auch so ein bisschen so das Gesicht des Vereins so nach außen hin. Aber nehmen wir mal an, und also das ist jetzt nichts, wofür ich jetzt was Fundiertes habe, aber schon tatsächlich vor, naja, sagen wir mal mindestens vor einem Jahr oder noch längerer Zeit Gerüchte in der Richtung gehört habe, dass man vielleicht mit seiner Arbeit gar nicht so zufrieden ist intern. ich meine, wir können es von außen natürlich überhaupt nicht beurteilen. Wir wissen jetzt nicht, welche Spieler hat er geholt, welche Spieler hat jetzt jemand anders vielleicht entdeckt, welche wurden jetzt über Berater angeboten. Also wie da jetzt so, ich sag mal, die Aufteilung ist, wer da jetzt wie viel dazu beigetragen hat, dass jemand geholt wurde, das weiß man ja nur in den seltensten Fällen. Also da können wir uns eigentlich kein seriöses Urteil erlauben. So, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund intern zu der Meinung kommt, dass was Hock da abliefert, ist jetzt nicht so doll, wir müssen aber was anderes machen, dass wir zum Beispiel eine höhere Trefferquote bei Neuverpflichtungen haben, die den einschlagen. Was machst du denn dann?
Ja, also das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, dass man gesagt hat, okay, wie gesagt, ich denke, ist an beidem was dran. Man will sich anders aufstellen. Und es hat ja eine Ursache. Warum will man sich anders aufstellen? Weil man mit dem, wie es bisher lief, nicht zufrieden ist. Sonst müsste man sich ja nicht anders aufstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass es finanzielle Zwänge gibt, sich anders aufzustellen dort.
Das glaube ich auch nicht.
Genau. Deshalb denke ich, dass man strategisch vorgeht und denkt, okay, wo sehen wir unseren Verein, wenn wir so weitermachen? Und was müssen wir verändern, damit es eben besser läuft? Und dann bist du eben an dem Punkt, wo du sagst, okay, ist ein Christian Hock oder ist unser Sportdirektor unantastbar, so wie es Rüdiger Rehm ja aktuell scheint. Und gut, der musste ja auch ein paar Änderungen an. Aber ist egal. So, und dann kamst du wohl zu dem Schluss, dass das nicht so ist, dass diese strukturelle Veränderung dir wichtiger ist. Und wie gesagt, auch da ist dann die Frage, wann das schon feststand. Ich gehe mal davon aus, dass das auch jetzt schon eine Weile feststand. Sie dann auch bis Saisonende gewartet haben, bis sie das verkünden, damit eben keine Unruhe da reinkommt. Und wie gesagt, also grundsätzlich kann ich das verstehen, wenn man das zu der Entscheidung kommt. Man muss nicht immer den Gaul so lange reiten, bis der zusammenklappt und man guckt sich dann auch was Neuem um. Es birgt aber halt ein Risiko. Ja, also das, was Hock einem dir bietet, war bekannt. Der ganz große Wurf war es in der Regel nicht, aber es war okay. So würde ich es mal sagen. Das Risiko ist natürlich, dass es danach schlechter wird. Wenn es besser wird, hast du alles richtig gemacht. Wenn es gleich gut ist, ist es auch okay. Nur wenn es halt schlechter ist, hast du dir halt in den eigenen Fuß geschossen und dann hat sich nicht gelohnt. Ich musste da so ein bisschen an meine Situation denken, auch wenn natürlich mein Posten überhaupt nicht im Ansatzweise vergleichbar ist mit dem, was Christian Hock gemacht hat. Aber für mich war es ja damals auch total überraschend, nur dass ich halt in diese Prozesse natürlich auch gar nicht einbezogen war. Aber da hat man mir ja auch dann mitgeteilt, dass man eben nicht zufrieden ist und dass es eben verschiedene Rückmeldungen gab. Das heißt, ich habe da, wie gesagt, da wurde dann eben auch eine Entscheidung getroffen. Weil sie sich von der anderen Lösung eben mehr versprechen. Da habe ich mich dann einfach, ja, wie gesagt, kann man überhaupt nicht vergleichen, aber es ist so vom Prinzip, ne, von dieser Strukturfrage ist es eben ähnlich, von der Herangehensweise. Hm. Ne, man guckt sich den Posten an, sagt sich, okay, was will ich? Und dann war es bei mir halt, wie gesagt, was ganz anderes, weil das für den Verein keine so große Rolle spielt, aber ja, und klar, Christian Hock wurde dann ja auch mit einbezogen und ja, aber ich meine, dass der jetzt geht, nach den vielen Jahren und nach dem, was er da alles erlebt hat, da muss dann ja auch schon ihm irgendwie klar geworden sein, dass das dann doch nicht alles so rosig ist vielleicht, wie er dachte.
Und immerhin, im Gegensatz zu früher bemüht man sich ja um eine saubere Trennung, dass man sich danach auch noch in die Augen schauen kann und Hock weiterhin gern gesehener Gast beim Verein ist. Das hat man ja zum Beispiel bei manchen Spielern ja früher nicht gut hinbekommen.
Ja, das stimmt.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, auch das, sag mal so, der Aktivitätsstatus dieser beiden Parteien sehr divers war. Also es klang ja schon so, als ob die Initiative schon vom Verein ausging. Wir sagen, hier wollen wir das ändern und hier, Christian, so sieht's aus, du kannst es gut finden oder halt nicht. Ne? Ich sag mal so, wenn man den Zeitungsartikel jetzt genau Glauben schenken mag, hätte Hock ja auch sagen können, ja, finde ich gut, machen wir so, dann wäre er immer noch Sportdirektor, wenn man es jetzt überspitzt formulieren möchte. Es klang schon so, als ob der Verein halt wirklich ihm schon auch nahegelegt hat, dass das jetzt vielleicht eine gute Idee wäre, sich zu verändern. Es klang jetzt nicht so aus dem Zeitungsartikel, dass jetzt irgendwie Hock bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war als neuer Sportdirektor und der irgendwie krasse andere Angebote hat und der deswegen sich sagt, ich will mich jetzt verändern. Also das klang schon so, als ob Hock da, ich sag mal, irgendwo Leidtragender war, der also des Handels, also vom Handeln des Vereins.
Und, ja, also da gehe ich auch stark davon aus, dass das von Vereinsseite, also sprich Geschäftsführung und oder Präsidium wahrscheinlich in, gemeinsam man sich gesagt hat, auf der Position müssen wir uns verändern. Wie gesagt, was diese strukturellen oder diese grundlegenden strukturellen Veränderungen sind, die da zitiert werden, das wissen wir noch nicht.
Also, seid halt abzuwarten, ob das einfach eine Floskel ist, einfach diese noch Schema Fs ist oder ob da wirklich Gehalt hintersteckt. Das wird sich jetzt dann unterscheiden, wenn sie dann wirklich, ich sag mal, den neuen Sportdirektor jetzt Ende Juni aus dem Hut zaubern.
Ja.
Oder die Sportdirektorin, Sportdirektorinnen, man weiß es nicht, was der Verein plant.
Ja. Können wir ja vielleicht gerade mal drüber reden. Also ich meine, es gibt ja zwei Geschäftsführer. Es gibt den Geschäftsführer Sport, ne? Der ist ja dann für alles, was mit der Mannschaft, Presse und so weiter zu tun hat.
Ne? Ja, wie nennt sich das irgendwie? Sport und Marketing oder Sport, ja, genau, und Kommunikation? Sport. Oder wie,
ja, ist, also Marketing, Presse,
genau, und
alles, was das Team betrifft. So.
Paul Specht ist dann eher so für das ganze Kaufmännische.
Juristische, Finanzen und so, genau. So, dann ist ja die Frage, gibt es dann noch einen dritten Geschäftsführer, der dann praktisch nur das sich für um die entscheidend ist, was die Mannschaft angeht. Ja, und Nico Schäfer macht dann mehr so die, ne, was drumrum ist noch, mit Marketing und Gedöns. Oder ist es einfach so, dass es unter der Geschäftsführung Sport Nico Schäfer dann eben wahrscheinlich dann zwei Leute gibt mit geteilten Aufgaben, weil man vielleicht der Meinung ist, für einen ist es dann doch zu viel oder wie gesagt, es kommt dann eben nicht das bei rum, was sie sich wünschen, weil er vielleicht noch zu viel andere Sachen auch machen muss. Ne? Und wenn du halt mal jetzt jahrelang, sag ich mal, jetzt alles gemacht hast oder gefühlt alles und danach sollst du nur noch die Hälfte machen, so jetzt mal, ne, ganz mathematisch einfach gesprochen, dann fühlst du dich natürlich erstmal beschnitten. Und dann sagst du auch, ja, warum denn? Das hat doch funktioniert. Und dann sagen sie, ja, jein. Und dann sagen sie, ja, wie? Dann, also keine Ahnung. Ne? Aber irgendwie so muss es ja aussehen. Also es muss ja dann im Prinzip auf mal Minimum zwei Schultern verteilt werden oder wie gesagt auf der nächsthöheren Ebene noch jemand dazukommen und dafür haben sie ihn dann vielleicht nicht vorgesehen.
Möglicherweise können wir da auch noch den die Position des Chef-Scouts noch mit reinschmeißen. Da ist uns ja auch...
Stimmt, der ist ja auch wieder weg.
Wie hieß er denn?
Aus Rostock kam der, ne?
Ja, weiß nicht, ist jetzt auf jeden Fall nach Holland ja gegangen. Hatten wir auch schon besprochen, glaube ich, beim letzten Mal. Der ging so im Laufe der Saison. Steht jetzt gerade auf dem Schlauch. Jedenfalls, genau, Paul Fernie war vorher noch da.
Ist er noch in New York?
Ja, möglicherweise. Ich habe das jetzt nicht mehr nachverfolgt. Ja, also jedenfalls, ich sag mal, zum Scouting. Oder ein wichtiger Teil des Sportdirektorpostens ist ja halt eben, neue Spiele zu finden und zu verpflichten. Oder Kaderplanung und dieses ganze Thema. Und ja, möglicherweise kommt da halt eben auch diese Personalie irgendwie auch mit rein. Ob die neu oder anders besetzt wird oder ja. Also es gibt auch passend heute ein Gerücht, du hast das gefunden. Was jetzt passiert?
Daniel Ebert hieß der. Daniel Ebert.
Ja, genau.
Oder Ebert.
Ebert war es mit Doppel-B, ne?
War auch nicht lang da.
Nicht so lang, so was, anderthalb Jahre oder so?
Das Sprungbrett klappt noch am besten.
Ja.
Des Chef-Scouts.
Genau. Aber du hast heute einen Artikel von der Reviersport entdeckt.
Ja, den hatte der Flo, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Da habe ich den mal bei uns dabei.
Ja, jedenfalls wird da Dirk Brökelmann, der irgendwie seit Jahren beim SV Lippstadt, die spielen in der Regionalliga West, der wohl da mit bescheidenen Mitteln wohl recht erfolgreich ist. Und der ist angeblich von höherklassigen Clubs umworben. Also es wird da unter anderem tatsächlich auch Hannover, glaube ich, genannt. Aber auch der SVW in Wiesbaden, der sich wohl sehr bemüht. So, wie gesagt, ja, das
ist dem Artikel am stärksten bemüht.
Genau, das ist jetzt die Gerüchteküche, die jetzt da Reviersport da aufmacht. Wie seriös das ist, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass Reviersport routinemäßig den SVW in Wiesbaden mit irgendwelchen Namen aus der Regionalliga West in Verbindung bringt. Also ich sag mal, zumindest irgendwas wird da wahrscheinlich, zumindest mal ein Telefonat wird es da schon mal gegeben haben. Keine Ahnung. Also,
es gibt ja selten Gerüchte um Sportdirektoren, außer jetzt halt in einem Sommerpause. Aber
ja, genau.
Aber
Transferfenster ist alles anders.
Ja. Ich sag mal, bei noch wilderes, was heißt ein wilderes Gerücht, aber wo ich jetzt noch nicht mal einen Zeitungsartikel zu habe, was ich mal gehört habe, das war aber auch schon vor einem Jahr. Also, wie gesagt, auch da gab es schon mal ein Gerücht, dass wen an Thomas Brendel gebaggert habe, der dann aber FSV abgesagt Frankfurt. Habe.
Bitte? FSV Frankfurt ist der.
Genau, und früher beim SVW.
Genau, war früher Trainer der zweiten Mannschaft, als wir noch einen
genau.
hatten. Genau. Ja, der hat auch gespielt für uns.
Auch das. Und genau, ist jetzt seit ein paar Jahren da beim FSV Frankfurt der Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport oder weiß nicht genau, wie seine
Funktion. War jetzt Trainer lange Zeit und ist er ins, ja.
Ja, ich glaube, das Trainer, das hat er jetzt so zeitweise Übergangs.
Genau, ist jetzt, hat verlängert, aber eben als Sportdirektor und nicht als
genau. So, aber nee, auch, aber das, wie gesagt, das war jetzt nicht aktuell, sondern schon, weiß nicht, ich meine so vor einem Jahr oder sowas, habe ich das irgendwo mal gehört. Wie gesagt. Das ist jetzt völlig spekulativ. Weiß nicht, ob das sich jemand nur gewünscht hat oder ob da tatsächlich irgendwo mal es ein Gespräch gab. Das muss ich mit Absicht dazu sagen. Also ich habe da jetzt keinen Beleg oder irgendwas. Ich
kann mich da auch gerne an den Spekulationen beteiligen. Also mich hat jetzt den Reviersportartikel gebracht. Du hast jetzt den Namen Thomas Brindel reingeworfen. Ich kann auch einfach mal so wahllos jetzt mal einen Namen reinwerfen, der mir so, ich sag mal, wie in Geistesbesitz eingefallen ist. Was jetzt zeitlich passen würde, ich glaube, den hätte niemand auf der Rechnung. Es wäre auch, glaube ich, wäre auch eine faustdicke Überraschung, wenn er es jetzt nochmal machen würde. Aber Zeit hätte er ja und er wohnt nur im Nachbardorf. Wie wäre es denn mit Bruno Hübner?
Ja, es ist natürlich ein Klassiker, den man gerne, also ich sag mal so aus unserer Perspektive gerne wieder beim Verein sehen würde, aber nach allem, was ich so gehört habe, sind Markus Hankamer und Bruno Hübner nicht im Guten auseinandergegangen.
Ja, das ist leider auch dann das
Kontrast. Und von daher kann man da, glaube ich, schnell einen Haken dran machen.
Ja, ich habe mal hier, wenn man mal Dirk Bröckelmann googelt, dann kommt man beim SV Lippstadt 08 auf die Seite.
Das ist ja erstaunlich.
Dann hat er hier so ein eigenes Profil, hier so ein Spielersteckbrief.
Okay.
Spitzname?
Bröcki.
Richtig.
Das ist ja quasi der Ersatz für Dr. Bröcki.
Ja. Jahrgang 73. Beim SV seit 2009 mit 3 Monaten Unterbrechung und Position des Sportdirektors. Starker Fuß ist rechts. Mhm. 1,82, 104 Kilo.
Oh, okay. Steht gute Futter.
Genau. Ja, und er ist beim SVL, weil es 2009 eine spannende neue Aufgabe für mich war, als Daniel Farke anrief. Mittlerweile ist es eine Herzensangelegenheit. Umfeld und Fans bedeuten mir eine Menge.
Daniel Farke ist Chefgründer von Norwich City.
Ja, genau.
War früher Dortmund 2 und jetzt eben halt in England.
So viel zum Bröki. Ja, mal gucken.
Ja, gut. Also, das ist jetzt, wie gesagt, alles spekulativ. Das müssen wir halt einfach abwarten, wenn sich da demnächst was ergibt.
Okay.
Aber ja, es ist schon interessant. Also ich sag mal so vor einer Woche, so am Samstag, Sonntag, irgendwie so nach dem Hessen-Pokalsieg, dachte ich irgendwie, cool, und jetzt haben sie Urlaub und dann demnächst geht's neu los irgendwie und dann einen Tag später irgendwie erst Hock weg und boom. Dann ein paar Tage später dann geht auch noch Medic und da dachte ich irgendwie, wuh, jetzt
bröckelt.
wenn du so willst, ja, genau, also das war schon so ein bisschen ein Downer. Wie gesagt, bei Hock, wie gesagt, ich schätze ihn sehr, also so als Person. Seine Arbeit fällt mir tatsächlich schwer zu beurteilen. Vielleicht liegt da auch einfach eine Chance da drin, ne? Ich meine, ich hoffe einfach mal, dass man intern einfach mehr weiß oder eine bessere Einschätzung hat, um zu sagen, da brauchen wir jetzt eine Veränderung.
Nochmal kurz zu Bröckelmann. Ich habe nochmal geguckt hier. Also im August 2018 hat SV Lippstadt gepostet, dass sie sich außerordentlich freuen, mitzuteilen, dass der Vertrag mit Dirk Bröckelmann als sportlicher Leiter und als Sportdirektor der Union bis zum 30.06.21 verlängert wurde. Mhm. Und trotz mehrerer interessanter Anfragen auch höherklassiger Clubs, blablabla, langfristige Zusammenarbeit, blablabla, bescheidene finanzielle Mittel, blablabla. So. Also entweder macht er das ganz geschickt und
du meinst, der ist jetzt auch gerade wieder auf Vertragsverlängerung aus?
Ja. Oder er ist halt einfach auf dem Markt, weil er sagt, okay, mir reicht das jetzt mit den bescheidenen finanziellen Mitteln. Was weiß ich.
Ja, Lippstadt ist auch keine Profimannschaft. Ich habe letztens nur gesehen im Zuge des spannenden Meisterkampfes in der Regionalliga West. Die haben nicht vor nicht allzu langer Zeit in Rot-Weiß Essen gespielt. Und ich glaube, Lippstadt war auch längere Zeit in Quarantäne. Und das sind wirklich, glaube ich, nur Halbtagsfußballer, sag ich mal, die alle noch teilweise einen richtigen Job nebenbei haben.
Ja.
Und gegen halt das Rot-Weiß Essen, was alles Profi sind. Da habe ich auch, genau, ich glaube auch Herrn Brückel in meinem Teil einen Bericht gesehen, der auch gemeint hat, dass halt die, also es Unterschied wie Tag und Nacht ist und halt jedes Jahr Regionalliga für die wie ein Geschenk ist. Und natürlich wäre dann mal halt wie in Wiesbaden in Profistrukturen, NLZ und alles und so fort. Und ich sag mal, ein bisschen mehr Kohle in der Tasche. Vielleicht auch mal interessant, muss man auch sagen, wenn man dann halt mal raus aus der, ich sag mal, aus dem Ländlichen, aus der Provinz möchte. Ja, auch wenn Wien jetzt nicht das Eldorado ist, aber ich sag mal, wir sind ja Wien.
Er kann sich ja auch eine Wohnung in Wiesbaden wohnen.
Ja, aber wenn du überlegst, in der Regionalliga West, ja, da ist Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, Fortuna Köln, ja. Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen, selbst Wuppertal
und dann diverse zweite schon. Mannschaften wahrscheinlich, ne?
Klar, dann hast du
Rödinghausen.
Ja, da hast du noch Schalke, Köln, Düsseldorf 2, Dortmund 2 war ja jetzt da. Also da hast du natürlich schon auch einige, da ist der SV Lippstadt wahrscheinlich das eins der kleinsten Lichter.
Ja klar, ich meine, hier schreiben sie, er schaffte mit dem SVL den Aufstieg in die Regionalliga und dreimal in Folge auch den Klassenerhalt. Also das ist offensichtlich das höchste der Gefühle. Und wenn du, wie du sagst, wenn das halt Halbprofis sind, das ist halt so in der Regionalliga, ne? Da trennt sich dann halt so. Da gibt's halt manche, die sind halt eben Vollprofis und andere halt eben nicht. Da geht dann halt irgendwo so
gerade ja, ich sag mal so, bei den genannten Vereinen, die mich ja aufgezählt hat, da klingelt schon mal die Kasse dann im Stadion, aber halt seit anderthalb Jahren leider gar nicht. Also mit den Geldern konnte er dann auch nicht planen und wirtschaften.
Genau, aber gut.
Aber hier steht, warte mal hier, erst Ende Mai hatte der SV Lippstadt mit seinem Erfolgsmanager bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Also,
da gibt es noch eine aktuellere Meldung.
Doch, nach RS-Informationen, also RS ist Reviersport, besitzt dieser Vertrag eine Klausel. Heißt, bei einem höherklassigen Angebot könnte Bröckelmann den Verein vorzeitig verlassen. So, naja, also, wie gesagt, das ist das, was jetzt Reviersport schreibt. Ne?
Gut. Ruf mal bei Sky Sport News an, bei den Kollegen von Transfer Update.
Und sag mal, ja, oder irgendeinem Vogel von der Sportbild, die wissen doch immer alles.
Das ist halt, ob sie das Thema behandeln können. So top aktuell, Personaldirektor Dirk Brückelmann und der vakante Sportdirektor-Posten beim SVW in Wiesbaden.
Ja, genau.
Ja, liebe Grüße an Albert Staudt von Sky, der uns vielleicht zuhört. Alter Wiesbadener, wenn er es hört, gerne mal aufgreifen.
Ich habe den Namen noch nie gehört, wer ist das?
Albert Staudt? Bei Sky Sport News.
Ne? Ja gut, das muss man doch nicht gucken, das ist doch dieser gratis.
Wenn die das bringen, gucke ich das.
Ah ja, okay.
Sagt dir das Format Drei Ecken ein Elfer etwas?
Nur vom Namen her.
Genau, es war so ein Amateursport-Format, wo er praktisch auch wirklich Amateursport-Fußballspiele, ich sag mal, semi-professionell aufbearbeitet hat. Mit halt Filmen und Interviews und Spielzusammenfassungen. Und ist halt über diese Sportmoderatoren-Schiene jetzt über ein Casting zum großen Sender Sky nach München gekommen.
Okay.
Und da ist er jetzt halt fest im Team als Sportnachrichten-Moderator. Heute Abend auch.
Vielleicht können wir ja den holen.
Vielleicht den. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch mal.
Bekleidet die andere Hälfte der Position.
So.
Gebürtiger Wiesbaden, ne? Ja. Ich werde ihn mal darauf aufmerksam machen, dass wir in dem Podcast ein interessantes Thema vielleicht für Sky erörtert haben.
Okay.
To be continued.
Gut.
Da.
Dann, ja. Bleibt zum Abschluss eigentlich ein Ausblick oder eure Erwartungen an die kommende Saison. Die Frage ist einfach ganz einfach, steigen wir auf oder nicht? Micha?
Vielleicht.
Danke. Wenn David jetzt Jein sagt.
Steigen wir auf oder nicht? Wer kommt runter? Würzburg,
Osnabrück und Braunschweig,
ne?
Ja.
Und hoch kommt das ganze Geläsch.
Und zwei, die schon mal nicht aufsteigen können.
Ja.
Also mit den zweiten Mannschaften. Und die übrigens auch keinen Anteil von den zwar jetzt nicht üppigen, aber immerhin doch existierenden Fernsehgeldern haben. Das heißt, nächstes Jahr teilt sich der Topf nur durch 18 und nicht durch 20 oder 19 wie in diesem Jahr.
Generell so
ich
sagen,
sag mal so, wir spielen um Platz 3 und landen auf Platz 3 oder 4.
Okay, Devin?
Ich würde schon sagen, dass die Qualität insgesamt der dritten Liga abgenommen hat. Im Vergleich zu diesem Jahr einerseits, sage ich mal so, Schwergewichter wie halt dann auch Dresden, Rostock, Ingolstadt hoch und eben, dass jetzt zwei Zweitvertretungen von der Regionalliga hochgekommen sind. Und dann auch, ich sag mal, jetzt Würzburg, Osnabrück und jetzt Braunschweig nicht die überragende Klasse bescheinigen möchte, wie jetzt die Vereine, die hochgegangen sind. Muss ich sagen, dass ich schon unsere Karten besser sehe als diese Saison. Aber es steht und fällt nur mit uns. Also wenn wir wieder so mittelmäßig sind und dann halt, keine Ahnung, in Zwickau wieder auf den Sack bekommen, dann nützt uns das auch nichts. Dann wird es wieder einen Verein geben, der dann der lachende Dritte ist, der dann halt in diesen Flow kommt. Aber ich sag mal, die Gegebenheiten sind da. Also weder von Würzburg, Osnabrück noch Braunschweig rechne ich damit, dass die direkt den Durchmarsch machen, wie es jetzt Dresden gemacht hat quasi, und die Liga von oben praktisch bestimmen. Dazu, ich schätze sie auch ein, dass sie jetzt im ersten Jahr nach Abstieg echt zu kämpfen haben. Und ich sag mal so, ich habe halt wirklich 60 München auf der Rechnung für nächstes Jahr. Ich glaube, die wollen das auch. Und danach eignen sich schon wir. Wenn man wirklich realistisch ist, so halt auch finanzielle Stärke dahinter und eigener Anspruch. Und ich sage, wir werden nächstes Jahr Erster oder Zweiter.
Ja, also ich habe die zweite Liga so gut wie gar nicht verfolgt. Ich kann jetzt den Absteigern jetzt sportlich jetzt tatsächlich nichts sagen, wobei das wahrscheinlich eh relativ egal ist, weil die vermutlich auch einen großen Umbruch haben werden nach dem Abstieg. Das ist ja fast immer so. Ich könnte mir vorstellen, dass das Braunschweig schon eine gewisse Power entwickelt. Vor allem, wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, das da haben die schon ein ziemliches Pfund, mit dem sie wuchern können. 60 wird sicherlich den Angriff starten, ganz klar. Ich rechne auch mit Magdeburg. Die haben sich jetzt mit Titz eingespielt. Wir hatten die gerade noch rechtzeitig erwischt jetzt in der Rückrunde, als wir gegen die gewonnen haben. Ich glaube, danach haben die nicht mehr verloren.
Anders als Bayern 2.
Genau, Bayern 2. Ein einziger Sieg in der Rückrunde. Also mit denen rechne ich. Wer weiß, vielleicht kommt auch Duisburg wieder, die ja dieses Jahr eine schlechte Runde hatten, aber eigentlich letztes Jahr bis zur Corona-Pause auf Aufstiegskurs waren. Also es gibt schon ein paar Kandidaten.
Ja, ich sag mal, als Geheimfavorit habe ich auch irgendwo noch Kaiserslautern auf dem Zettel, aber das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Ja, der ist der Sprung, glaube ich, zu hoch, aber ist ja auch die Frage, was mit Saarbrücken ist. Ne? Die haben ja Schipnowski jetzt verloren.
Und Richtung, den Trainer.
Ja, von daher. Also ich sehe auch erstmal klar 60 und dann Osnabrück spielen eigentlich meistens auch eher oben mit. Ja. Also einer der Absteiger wird.
Ich denke auch. Einer von den dreien wird bestimmt wieder oben mitspielen.
Plus 60 und ja, Magdeburg vielleicht wir. Vielleicht kommt auch wieder, mein Ferl hat jetzt ja auch lange oben mitgespielt, ne?
Wer weiß, wie viel Kohle Türkgücü raushaut.
Ja, also
Pferd und Saarbrücken haben jetzt das ominöse
glaube ich jetzt nicht, dass die vor uns landen, klar. Aber ja, von daher, ich meine, die drei, ja, 60 war jetzt schon so der am nächsten dran war und wenn die da von den Strukturen so ungefähr bleiben und dann auch da die Fans wiederkommen. Das bei 60 war mindestens genauso ein Pfund wie in Osnabrück oder Braunschweig.
Das ist klar.
Genau. Übrigens, Stichwort Fans. Wisst ihr, auf welchem Platz wir in der Zuschauertabelle abgeschnitten haben?
Jetzt in der abgelaufenen Saison? Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Quatschtabelle. Ne?
Ja gut, so gut waren wir selten.
Gar nicht mal so schlecht wie die Jahre zuvor.
Ich glaube 750 oder irgend sowas.
Jetzt müsste ich es nur noch wieder finden. Da, Zuschauertabelle. Also auf dem letzten Platz 60 mit 0.
Die hatten kein einziges Spiel mit Zuschauern?
Ja.
Okay.
Gut, die bayerischen Clubs waren alle etwas gehandicapt, aber wir sind mit 2120 Zuschauern tatsächlich auf Platz 12.
Also.
Wahnsinn.
Dass Rostock da vorne ist, muss ich jetzt nicht erwähnen, ne, nach dem letzten
ja, okay, klar.
Auftritt. Aber gut, so oft, so gut haben wir auch. Oh, 2100 war oft so ein Schnitt.
Ja, ist ja das Gesamt, okay.
Naja.
Ja. Gut, dann habe ich zum Abschluss noch ein ganz kurzes Quiz.
Warten wir über Hessen-Pokal.
Ich hole mal eben meine Notizen. Bitte?
Warten wir über Hessen-Pokal, DFB-Pokal schon gesprochen? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie vergessen habe.
Hessen-Pokal?
Ja, ist DFB-Pokal.
Als ja, haben wir ja so nochmal anklingen lassen.
Ja, also den haben wir gewonnen.
Wann ist die Auslosung?
Die Auslosung für DFB-Pokal ist jetzt am
4. Juli.
4. Juli, genau, in der Sportschau. Ja, wir bekommen entweder einen attraktiven Zweitligisten oder einen schlagbaren Gegner.
Nee, wie war ja, das? Wurz hat ja direkt nach dem Hessen-Pokal-Titel gesagt, sie wünschen sich eher einen nachbaren Zweitligisten, damit sie möglicherweise kommen und ein bisschen Kohle verdienen.
Ja, welcher soll das sein?
Der machbarste Zweitligist laut der Abschlusstabelle.
Sandhausen ist es nicht. Die sind,
wäre Regensburg.
Ja. Ja, Sandhausen kann es nicht
aber werden. Ansonsten, Aue lief eigentlich immer ganz gut.
Mit Regensburg haben wir noch eine Rechnung offen, ne?
Ja. Herr Pauli, glaube ich, funktioniert jetzt nicht mehr. Das hatten wir einmal.
Ja, jetzt wenn Chiré auf der anderen Seite trifft, das ist blöd.
Ja, so Regensburg, Hannover, Aue, Nürnberg, Paderborn.
Paderborn, ja.
Ja.
Ja, ich warte ja immer noch auf den Tag, wo man
oder wirklich Derby gegen Bremen Mainz wieder hat. Pokal auch scheiße, wenn die absteigen.
Ja. Der HSV in der ersten Runde ist auch sehr dankbar.
Ja. HSV?
Ja. Ja, ich warte eigentlich aufs Derby gegen Mainz immer seit Jahren.
Ja.
Vielleicht kommt jetzt. Oder halt tatsächlich, dass uns noch wirklich auf dem Zettel fehlt, ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München.
Ja, das könnte natürlich passieren.
Das,
oder
das fehlt halt noch.
Ja. Borussia Dortmund, weil falls da wieder Zuschauer zugelassen würden, dann ja, kämen die ja gerade. Richtig, die waren ja damals zur Einweihung von der Britta Arena, waren die genau, ja damals der erste Gegner. Und wenn die jetzt dann quasi so kommen, wäre auch eine Neuauflage von dem Pokal-Achtelfinale, nee, was war's, Pokal zweite Runde, glaube ich, 2001 oder 2000 oder sowas. Ich müsste nachgucken.
Wo in Mainz gespielt.
Ja, in Mainz damals. Hm. Also das wäre auch, ja, da gibt's auch Geschichten ohne Ende.
Das gibt's ja da.
Okay.
So. Hast du jetzt die Unterlagen?
Ich habe jetzt hier
10 in der 4 Seiten.
Nee, ich habe nur ein bisschen was hingekritzelt. Also, das ist übrigens hier, warte mal, ich mache mir hier eine Kapitelmarke. Diese Frage ist inspiriert vom Devin, vom Anfang der Rückrunde. Da hast du nämlich mal festgestellt.
Ja, der hat sehr leichte Vorteile.
Ja,
ja.
Wir stellen uns mal vor, Hin- und Rückrunde. Sind Europapokal nach den bisherigen Regeln. Das soll ja reformiert werden mit dieser Auswärtstorregel. Ne?
Okay.
Aber wir nehmen mal an, Hin- und Rückspiel mit Auswärtstorregeln. Mhm. Gegen wie viele Vereine hat der SVWW den sozusagen diesen direkten Vergleich verloren?
Verloren. Dürfen wir auf die Tabelle gucken und müssen wir es auf dem Kopf wissen.
Jetzt verstehe ich dich gerade nicht, Devin.
Dürfen wir auf die Tabelle gucken oder müssen wir es aus dem Kopf wissen?
Nein, jetzt natürlich aus dem Kopf.
Guckst du sollst jetzt nirgendwo hin, bitte.
Okay, dann muss ich kurz wegen verloren haben. Okay, dann muss ich kurz verstehen.
Es sind außer uns noch 19 Teams in der Liga, richtig?
Das ist soweit korrekt, das kann ich bestätigen.
Du hättest ja auch fragen können, wie viel wir gewonnen haben, weil da gibt es ja nur Sieg oder Niederlage, aber da gibt es einen, wo es in die Verlängerung gegangen wäre.
Es gibt einen tatsächlich, das kann ich schon mal sagen, wo es quasi unentschieden ist.
Ich weiß auch, welche das war, wo ich noch im Rückspiel gleich ist.
Ja.
Ich dir, Micha, das war Saarbrücken, 2x2-2.
Nein, das ist nicht.
Nee, Quatsch, Saarbrücken war 3-3-2-2. Ich nehme alles zurück.
Ja.
Ich gehe jetzt nach Gefühl, ich gehe jetzt nicht alle Partien durch, aber ich schätze mal, gegen die Oberen haben wir ja tendenziell eher Kürzeren gezogen. Ich würde sagen, wir verlieren das direkte Duell gegen 10.
Warte, ich muss mal kurz überschlagen. Das sind weniger, meines Erachtens, waren das direkte Duell, weil wir haben gegen Rostock haben wir es gewonnen durch die Auswärtstorregel. Wir haben es auch gegen 60 nicht verloren. Wir haben es gegen 60 gewonnen wegen den Auswärtstoren. Wir haben es gegen Ferl gewonnen wegen den Auswärtstoren. Wir haben es gegen Saarbrücken gewonnen wegen den Auswärtstoren. Boah, ich sag auf jeden Fall deutlich weniger als 10. Ich sage 5 oder 6. Ich sage 6.
Ja, 5 wäre richtig gewesen.
Oh.
Genau. Es ist, ich kann so kurz aufzählen. Oder wollt ihr so raten?
Ich ja, weiß, wir haben verloren gegen Dresden Bayern, 2x01.
Bayern, Ingolstadt.
Genau.
Genau, gegen Dresden, gegen Ingolstadt, gegen Bayern.
Ja.
Gegen, verloren noch gegen,
gegen Haching auch?
Nee.
Gegen Haching haben wir es gewonnen durch Auswärtstorregel.
Besonders schmerzhaft verloren, fand ich ja, zwei Niederlagen gegen Duisburg.
Stimmt. Ja, ja. Duisburg vierte
und Halle.
Tatsächlich, ja, Halle. Ja.
Da haben wir
1-1 und 0-4.
Okay, ich merke, wenn man es im Kopf hat und durchrechnet, ist es deutlich effektiver, wenn man es einfach nur schätzt.
Ja, genau.
Ja, wir haben auch, sagen wir, wirklich gegen die Großen nicht viele direkte Vergleiche verloren letztendlich.
Ja. Na gut, Dresden und Ingolstadt sind immerhin schon mal zwei Aufsteiger.
Ja.
Ja, klar. Aber sonst
geht es.
Ja, genau. Das haben wir gewonnen. Aufgrund der Auswärtstorregel.
Genau. Und dann zweimal gegen Bayern verlieren, das ist natürlich auch ein bisschen ätzend.
Gut, ist ja die amtierende Meister, so ist nicht, aber.
Ja, okay, das lasse ich für die Hinrunde vielleicht noch gelten, aber in der Rückrunde, wo die halt so dermaßen abgeschmiert sind, als einzige Mannschaft gegen die zu verlieren, das ist dann schon irgendwie ein bisschen bitter. Aber okay, sei es drum. Wollt ihr noch raten, gegen wen wir unentschieden gespielt haben oder wo es halt quasi eine Verlängerung gegeben hätte? Bitte?
Ja, also ich krieg's noch hin.
Ja, du hast ja schon falsch geraten.
Ja, okay, ja, gut.
Dann darf der Micha seinen ersten
Schritt. Dann darf der Micha erstmal raten noch.
Ferl?
Nee,
Ferl hat.
Ja, dann haben wir 0-0 und 2-2. Ach.
Okay. War das unentschieden oder war das jeweils der gleiche?
Ich weiß es.
Ja, sag.
Ich weiß es. Jeweils 1-0 für die Auswärtsmannschaft, nämlich gegen Mannheim.
Richtig. Genau. Okay. Der nächste Quizpunkt. Jetzt kommen wir auch nochmal zum Hessen-Pokal. In den letzten zwei Teilnahmen, also sprich in den letzten drei Jahren, letzte Saison hat Wien ja als Zweitligist nicht teilgenommen, haben wir bekanntlich beides Mal jetzt gewonnen.
Wie viele Gegentore haben wir bekommen?
Wie viele Gegentore haben wir insgesamt in diesen beiden Saisons bekommen?
Oh, Heiland.
Also ich habe schon mal die Frage gewusst.
Die Frage hast du schon mal gewusst, weißt auch eine Antwort.
warte mal.
Oh, aber gegen wen haben wir vor zwei Jahren gespielt, ey.
Wie war es denn jetzt? Jetzt waren es nicht viele.
Ja, jetzt weiß ich die Gegentore. Aber wir haben es dann vor zwei Jahren gegen wen haben wir da gespielt.
Vor zwei Jahren haben wir gespielt. Finale.
Na gut, jemand hat mich ja zuerst geantwortet, dann antworte ich jetzt mal ganzmäßig zuerst. Ich weiß sicher, wie viele Gegentore wir diese Saison bekommen haben und ich muss jetzt absolut blank raten, wie viel es vor zwei Jahren waren. Ich sage, wir haben insgesamt über alle Teilnahmen weg 4 Gegentore.
Micha?
2.
Ja, und die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte.
Nein, ich wollte erst 3 sagen. Das
gibt's. Hätte ich auch 2 gesagt.
Genau, es war jetzt dieses Jahr im Viertelfinale gegen Gießen 1. Das ging 2-1 aus. Und dann vor 2 Jahren das Finale gegen Baunatal 8-1. Da war 1 dabei.
Stimmt.
Und im Halbfinale direkt davor in Dreieich 3-1.
Ja, Dreieich, das wusste ich noch, da war ich mir aber nicht sicher, wie es, ja, okay.
Tatsächlich wusste ich das auch nicht mehr. Ich war zwar da bei dem Spiel, aber ich wusste
durch den Wald.
Ja, genau, das war, wo ich mit Sonja durch den Wald geirrt bin. ich hätte das Ergebnis jetzt nicht mehr hinbekommen. Also, ich meine, dass wir gewonnen haben,
war cool. Kann man den HNR Sportpark wirklich durch den Waldweg erreichen.
Hätte ich jetzt taktischer gespielt, hätte ich natürlich 3 gesagt, weil ich weniger gedacht habe. Aber okay.
So, wer kann die 5 besten Torschützen des SVW in Wiesbaden in der abgelaufenen Saison in der dritten Liga nennen?
Also die 5 Spieler, die meisten Tore in der dritten Liga geschossen haben für uns dieses Jahr.
Ja, genau.
Warte. Abwechselnd antworten oder?
Ja, machen wir abwechselnd.
Dann machen wir so.
Fang du an. Wir gehen nach der Reihenfolge. Die meisten Tore hatte?
Malone?
Richtig. Zweitmeister?
David? Tietz.
Tietz ist richtig. 12 und 11.
Jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's interessant.
Hörte die Drittmeisten.
Ich gebe euch einen Tipp. Es sind drei Spiele, die die gleiche Anzahl haben.
Ah, okay. Gut, dann ist ja jetzt egal. Wer.
Ja, genau. Die kannst du jetzt in beliebiger Reihenfolge sagen.
Ja.
Medic?
Genau.
Soll ich jetzt alle drei sagen?
Ja, oder Devin?
Fragst du, wie viel Tor hat Medic abgelaufen?
Ja, das hatten wir schon gesagt heute.
Nee, 5 hat er.
Ja, okay, so. Dann weiß ich.
Das hatten wir ja heute schon gesagt.
Ah, ja, genau.
Ja. Dann weiß ich, wer es nicht ist.
Es kam jetzt gerade nichts an, hast du was gesagt?
Oh, Heiland. Wer hat denn auch noch 5 Tore geschossen? Ja.
Alle Namen sind heute schon gefallen.
Nee, das ist ja, wir haben ja auch den ganzen Kader durchgesprochen. Ne?
Ja.
Oh Gott, da bin ich, da muss ich jetzt wirklich grob überlegen. 5 Tore in der abgelaufenen Saison.
Ich höre dich tippen.
Ich habe gar nichts tippen. Ich habe gerade auch bin wahllos am Überlegen. Okay, ich hau jetzt einfach mal raus. Hollerbach.
Nein, der hat 3.
Ja. Dann Micha, du darfst. Ist doch nicht so einfach.
Ich hatte jetzt überlegt, ob Korte so viel hat, aber ich glaube, so viele Strikes hat er nicht gemacht. Nilsson hatte weniger. Ich sag dann Wurz.
Wurz ist richtig?
Ja, verdammt, stimmt der natürlich.
Wurz. 3 Strikes.
Und noch aber einer hat auch 5.
Genau.
Du darfst, Devin.
Ja, ja, das ist jetzt hier Golden Goal. Gibt's denn da noch?
Ich löse mal auf, Micha hat es eigentlich gerade schon gesagt, Korte hat auch 5.
Ach doch, Korte.
Ja.
Noch Korte. Ja, ich wusste mir.
Der bin auf die falsche Fette gelockt.
Ja, ja, ja. Der Korte, vielleicht auch nicht. Genau.
Ja, nee, aber schon.
So, und das gleiche Spiel machen wir jetzt noch mit den Vorlagen.
Meiste Vorlagen.
Mit den meisten Vorlagen.
Ja, da ist.
Also ich weiß, dass Brumme eine hat.
Genau, damit ist er nicht bei den Top 5.
Malone?
Malone mit 9 ist auch hier führend.
Ja, Korte.
Korte mit 7 auf Platz 2, richtig. Und wenn du jetzt aufgepasst hast, Micha, da weißt du auch schon, wer auf 3 kommt.
Ich war jetzt gedanklich bei Lankford, aber der ist nicht auf 3.
Ich weiß es gar nicht. Der Name auch schon.
Wer hat... Hat mir das auch genannt mit den vielen Vorlagen?
Du hast sogar selbst gesagt.
Ich hab's selbst gesagt.
Du hast selbst gesagt, Micha.
Oh, ich hab's selbst gesagt.
Ich weiß es auch.
Medic?
Genau. Medic,
5, 6 Vorlagen, 7
Gelb. Ja, genau.
Ja, genau.
Medic, ich hab's ja
tatsächlich auch hier auf Platz 3.
Da haben wir die richtige Reihenfolge.
Ja.
Jetzt auf Platz 4 der Vorlagengeber.
Ja.
Tietz,
5. Und dann haben wir noch einen, der hat 4 Vorlagen gegeben. Und jetzt bin ich gespannt, ob er auf den kommt.
Den haben wir dann wohl noch nicht genannt.
Den haben wir jetzt in den letzten paar Minuten noch nicht genannt.
4 Vorlagen.
Ja.
Chato.
Nein.
Ding. 4 Vorlagen. Brumme ist es nicht. Dann sage ich Ajani.
Ajani ist richtig. Ja, ich glaube, da waren 1 oder 2 Eckbälle.
Und, ja, genau, so Flanken einfach halt.
Und dann ein paar gute Flanken, ja. Ja, genau, so, das war ein kleines Quiz zum Abschluss. Aber ganz zum Abschluss fällt mir jetzt gerade noch eins spontan ein, was wir eigentlich relativ wenig beleuchtet haben, ist eigentlich so die Rolle von Rehm. Also wir haben gesagt, auf jeden Fall muss jetzt nächstes Jahr in der Defensive muss er arbeiten. Aber ansonsten, wie würde der so seine Arbeit oder seine Leistung, seine Performance bewerten? Also, ich meine, wir wissen natürlich nichts von der Trainingarbeit. Keiner von uns ist beim Training dabei, aber ich sag mal, was wir so an Ergebnis als Spielweise und an Resultaten so sehen.
Was ich also 2 Sachen, die mich gestört haben, Habe ich auch heute schon genannt. Das eine ist eben, dass ich fand, dass es zu viel personelle Rochaden gab, also sprich Spieler, die dann auf anderen Positionen eingesetzt wurden, weil da Not am Mann war. Mhm. Und das andere ist eben, dass die Offensive, was jetzt einerseits auch nicht verwunderlich ist durch den Abgang von Scheffler und Chiré, aber das hast du so nicht fortführen können. Also sprich, die offensive Durchschlagskraft hat stark deutlich nachgelassen und wie gesagt, zusammen mit der, also von daher, das waren so zwei Punkte, die ich als ja, Beobachter, mhm. als Couch-Fan so gemacht habe. Ansonsten hat er es wieder geschafft, eine, ja, auch trotz der vielen Verletzungen immer wieder auch von wichtigen Spielern einen Trupp auf Platz zu stellen, die so langsam, was ging auch immer, zu Ende gekämpft hat. Aber wie gesagt, das große Manko war eben die fehlende Durchschlagskraft, gerade gegen die Top-Teams, verbunden damit, dass du eben hinten nicht so sattelfest bist, dass die halt wussten, okay, dann geht das eben zur Not 0-0 aus.
Ich muss sagen, also klar, also was du sagst, so gegen die Top-Teams, da hat's dann auch vorne gefehlt, aber insgesamt fand ich die Offensive jetzt nicht so schlecht, jetzt nicht nur von der Anzahl her, sondern auch sehr viele verschiedene Torschützen.
Ja,
das stimmt. Also es hat ja fast alle Feldspieler, glaube ich, haben mal getroffen. Gibt nur, weiß nicht, ganz wenige, also gut, Promme jetzt, haben wir festgestellt hat. Aber es waren wirklich nur wenige, die kein Tor gemacht haben. Also das ist ja schon mal ganz gut, wenn dir so ein Top-Torjäger wie Scheffler halt abhanden kommt, dass du das dann auch so ein bisschen quasi verteilst, dass halt viele verschiedene Spieler treffen können. Das fand ich schon ganz gut. Was wir schon angesprochen hatten, was natürlich nicht gut war, dass es über die ganze Saison eigentlich nicht geschafft haben, die Defensive nachhaltig zu stabilisieren. Anfangs ging es noch, es waren ja die ersten 3-4 Spiele oder sowas, glaube ich, ohne Gegentor. Aber dann eigentlich regelmäßig waren jetzt auch, ich glaube, es waren jetzt 53 Gegentore oder sowas am Ende. Irgendwie, das ist schon ziemlich viel. Und was ich auch so ein bisschen anmäkeln möchte, ist irgendwie, dass mich die Spielweise teilweise ein bisschen, ja, also da finde ich zu wenig, fand ich zu wenig Entwicklung, dass man halt auch mal tatsächlich mehr mit dem Ball spielt und jetzt, also es ist halt immer noch sehr viel lange Bälle, jetzt gerade seit man Nilsson vorne drin hat, noch mehr irgendwie, dass du halt Nilsson so als Zielspieler halt bedienst, der macht das natürlich auch teilweise ganz gut, dass er seine Größe dann da einsetzt und den Ball dann irgendwie abschirmt und vielleicht noch irgendwie verteilt oder sowas. Aber das ist halt auch schon ziemlich ausrechenbar, ne? Also wenn du da einen starken Verteidiger gegen hast oder sowas, dann kommt halt plötzlich kein einziger Angriff mehr durch, ja. Also dass man da einfach noch variabler wird, vielleicht auch einfach mal mit oder noch häufiger auch tatsächlich mit Kombinationsspiel halt irgendwie gegen Mannschaften durchkommt. Also das würde ich mir wünschen, so als einfach so als Stilmittel. Im Unternehmen halt so dieses, ja, Pressing-Umschaltspiel irgendwie, das ist dann halt doch ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Da könnte auch mal ein bisschen was Neues dazukommen. Das wäre so mein Wunsch. Devin, was hast du noch? Was möchtest du unserem Trainer noch mit auf den Weg geben für die Saisonvorbereitung? Er hört hier zu, das weiß ich ganz bestimmt.
Ja, hoffentlich. Ja, inhaltlich habt ihr beides schon fast alles gesagt. Ich finde auch, er ist erstmal ein super Trainer, auch erstmal für den Verein. Ich war da auch halt auch gewissen Teilen anderer Meinung, aber mittlerweile bin ich ja auch überzeugt, dass er es gut machen kann und auch uns wieder in die zweite Liga führen kann, / wird. Ich glaube, er hat auch Bock drauf, das ist erstmal ganz wichtig, dass er sich auch wohlfühlt. Was ich ihm halt gerne auf den Weg geben möchte, was mir nicht so gefällt, ich sag mal, ich nenne es Sozialverhalten am Spielfeldrand. Also halt ganz klar sein
Verhalten. Da kommt jetzt die Schiedsrichterperspektive.
Ganz, ne? Genau, also das wollte ich auch mal erwähnen. Also wenn wir schon über Rüdiger reden, dann ist es halt wirklich halt sein Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern. Was wirklich, ich sag mal,
nachdem du vorhin aber Christian Hock so vehement verteidigt hast, passt das jetzt aber nicht ganz zusammen.
Ich wollte schon sagen, auch das hätte ich als abschließendes Wort gesagt, auch gerne kurze Exkurs-Anekdote. Christian Hock war ja mal U19-Trainer vom, der A-Jugend. Und ich war auch mal Schiedsrichter bei einem Testspiel, wohlgemerkt, der U19, da war ich Schiedsrichterassistent 1, also sprich bei den Trainerbänken. Und da hatte ich auch schon mal mit hochrotem Kopf, Kopf an Kopf mit dem Christian Hock gestanden und haben mir ein paar Meinungen ausgetauscht über
die Testspiel.
Okay. Bei einem Testspiel, ja. Auf dem Hallberg oben, auf dem Kunstrasenplatz 2, das ist hinten rechts. Ne? Mhm. Haben wir mal Meinungen ausgetauscht über eine Schiedsrichterentscheidung. Da waren wir uns uneinig, ich nehme es vorweg. Und ja, da habe ich auch mal halt Christian Hock live in Aktion gesehen und ja, Rüdiger Rehm steht den meistens auch in nichts nach. Also da, ich habe gerade, glaube ich, wirklich, ich war der erste Trainer mit 4 oder 5 gelben Karten, seitdem die eingeführt worden sind im deutschen Profifußball. Mhm. Also das ist, kommt auch nicht von ungefähr. Letzten Endes war auch der erste Trainer mit einer Gelbsperre, glaube ich, im deutschen Fußball.
Ja, genau, das war letztes
Jahr. Es gab nur Rot und Gelb, oder war der erste mit einer Gelbsperre. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Sozialverhalten
wünschen. Da würde ich sagen, ist die Tendenz doch eigentlich positiv.
Genau, dieses Jahr hat er, glaube ich, nur eine gelbe Karte gehabt, meine ich.
Ja, genau, aber ich sag mal so, er ist besser geworden, aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht, dass du sagen kannst, es ist vorbildlich. Also da kann man noch ein bisschen Demut und auch halt, ich sag mal, Anstand gegenüber den halt Männern in Schwarz dann oder Gelb, Rot und Blau, was die Farben der Schiedsrichter sind, dann auch wahren und freundlich sein. Und er ist halt manchmal schon ein HB-Männchen an der Seitenlinie. Und das darf sich gerne ändern. Wenn er das noch hinbekommt, dann bin ich sehr zufrieden.
Ja, prinzipiell schon. Andererseits ist mir in jemand, der auch, ich sag mal, äußerlich da engagiert ist, eigentlich lieber als jemand wie früher meinetwegen Peter Vollmann, der da so fast regungslos dann so halt alles dann da so hinnimmt und durchgeht.
Ich meine damit nicht mangelnde Emotionalität, das finde ich sehr gut, aber es schlägt meistens so in den negativen Affekt aus, dass er viel kritisiert, viel lamentiert, viel direkt auch schon aggressiv wird und lautstark reklamiert bei der allerersten Einwurfentscheidung, die er nicht gleich gesehen hat. Das ist halt so, ich sag mal, der Ton macht die Musik. Ich finde es gut, wenn er auch dabei ist, dann kann er auch mal ein emotionales Wort halt sagen und sich aufregen über eine Entscheidung. Das steht außer Frage, aber es ist halt immer sehr direkt angreifend auch und sehr, ich sag mal, zornig ad hoc. Das ist halt, was mich sehr stört. Das kann man auch auf eine andere Art und Weise verpacken.
Aber bist du da sicher? Also ich meine, weil was die Trainer da rufen, das versteht man ja also auch selbst in den leeren Stadien meistens nicht, oder?
Ich sehe da, ich habe halt die Erfahrung, ich sehe halt auch, wie die Trainer auch, zu wem sie gucken, wem auch ihre Mimik und wem ihr Schrei gerade halt golden ist. Und ich habe da auch, ich sag mal, Antennen für. Ich achte da schon sehr drauf, wenn ich Spiele gucke und achte auf die Zwischenrufe und auch da so. Also, es gibt auch von anderen Leuten, von wem ich es fand, Zwischenrufe, die nicht in Ordnung sind, aber Rüdiger Rehm halt als Cheftrainer meistens markant im Bild und auffällig. Und da habe ich auch schon mal gesehen, dass er sich über halt banale Entscheidungen, die gar nicht so irgendwie im Fokus standen, halt schon sehr aufgeregt hat. Wenn man darauf achtet. Und das ist natürlich definitiv besser geworden. In der zweiten Liga war es ganz, ganz schlimm. Aber das ist jetzt auch kein Problem, was Rüdiger Rehm erfunden hat, um Gottes Willen. Aber wir haben ja generell gemeint, was kann er jetzt besser machen? Und da gehört er auch auf jeden Fall zu den Trainern, die da noch Entwicklungspotenzial haben, sag ich mal.
Okay. Schreiben wir ihm jetzt mal ins Poesie-Album.
Ja.
Eine Abschlussfrage.
Ja, bitteschön.
Was haben Sascha Mockenhaupt, Michel Niemeyer, Marvin Ajani, Lukas Brumme, Marc Leis und Sebastian Mrofza gemeinsam?
Alle ein M im Namen.
Wo wir jetzt Bilanz zur letzten Saison waren.
Kein Tor.
Richtig. Das sind die, die regelmäßig gespielt haben, die kein Tor geschossen haben.
Ja gut.
Ja gut.
Ja gut, da haben wir jetzt natürlich 3 Außenverteidiger dabei. Einen Innenverteidiger. Und Brumme.
Ajani hat ja durchaus auch im Mittelfeld gespielt.
Ja, aber meistens hat er, glaube ich, rechten Außenverteidiger
gespielt. Leis ist ein zentraler Mittelfeldspieler.
Stimmt, Leis, ja, gut. Er hat bei uns natürlich defensiver gespielt als vorher in Regensburg. Da war er wohl ein bisschen offensiver, wie ich gehört habe.
Ja, ja, und wie gesagt,
ein paar Mal war er auch nah dran. Also er hat ein paar Abschlüsse gehabt, so gerade in der ersten.
Man kann auch als Innenverteidiger mal nach einer Ecke ein Tor machen oder als.
Aber das haben wir ja auch schon damals im Interview gelernt. Mockenhaupt ist ja dann meistens derjenige, der hinten bleibt.
Und er macht nicht so viel Tore, das stimmt. Das ist auch okay.
Nee, weil er halt mit seiner Geschwindigkeit dann halt eben entsprechend an der Mittellinie dann oder da im Mittelkreis dann halt abwartet bei einer Eckball.
Gut, er hat ein Tor gemacht.
Stimmt, in Duisburg, glaube ich.
Ja. Ah,
Güter.
Jetzt nur mal so als Beispiel.
Ja, ja.
Kann schon treffen.
Könnte schon mal.
Ja. Aber das waren jetzt so die regelmäßig gespielt haben, die dann halt kein Tor gemacht haben. Aber das ist ja halt auch so ein Ding, ne? Wenn die Außenverteidiger halt dann auch.
Ja, dann würde ich sagen, da schreiben wir mal auf Twitch, oder? Oder wie erreichen wir immer den Besten?
Tim Boss hat auch regelmäßig gespielt und kein Tor erzielt.
Ja.
Just saying.
Also. Echt schwach. Ja. Okay, würde ich sagen.
Ja, nochmal eine abschließende Frage von mir, da jeder mal einen Tipp abgeben.
Okay,
gegen wen spielen wir in der ersten DFB-Pokalrunde?
Ach so, jetzt ein Tipp.
Ja,
dann sage ich sag Dortmund. Ja.
Wen hatten wir? Wir hatten jetzt.
Letztes Jahr hatten wir Köln Heidenheim.
Köln war vor 2 Jahren, gell?
Köln war vor 2 Jahren in der 2. Liga, genau. Das waren die einzigen, gegen die wir in der ersten Runde ausgeschieden sind in den letzten Jahren. Und das muss man übrigens hier auch nochmal betonen, seit Rüdiger Rehm da ist, also es geht jetzt in die 5. Saison, haben wir jedes Jahr im DFB-Pokal mitgespielt. Und wie gesagt, bis auf das eine Mal gegen Köln auch jedes Mal weitergekommen, nur eine Runde.
Ich sage Augsburg.
Augsburg. Oh, Wiedersehen mit Maurice Malone.
Vielleicht.
Okay.
Ah nee, dann, ja, deshalb habe ich es nicht gesagt, aber ja, den habe ich nicht gedacht, von daher.
Okay, David, dein Tipp?
Ich sage Nürnberg. Wiedersehen mit Schäffler.
Auch sehr schön. Okay. Notieren wir uns mal. Und dann werden wir in 4 Wochen, nicht mal 4 Wochen, wissen wir mehr. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Devin sagt Nürnberg. Gunnar sagt BVB. Und Micha sagt Augsburg. Okay. Damit ist die Saison 2020-21 offiziell abgehakt. Die Spieler genießen ihren restlichen Urlaub und dürfen dann schon in einer guten Woche, glaube ich, schon wieder antreten. Ich glaube, am 22. Juni.
Juni, genau.
Haben sie dann doch 3 Wochen am Ende. Es hieß, es seien nur 2 Wochen Urlaub, aber haben sie wohl doch 3 Wochen. Und dann, am 22. Juni geht es mit dem Trainingsauftakt los. Laktatmessung. Ein paar Testspiele gibt es auch schon. Ich habe gesehen, gegen Hassia Bingen gibt es eins und gegen
Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen, genau. Ja. Und es sollen noch eine ganze Reihe weitere kommen. Werden wir dann sehen. Das werdet ihr auch im Stehblock regelmäßig in der Wehenschau, werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Schaut da gerne mal rein ab und zu. Und ja, falls wir mal wieder zu einem Spiel auf den Hallberg dürfen, zu einem Testspiel oder zu einer Saisoneröffnung oder sonst irgendwas, das wird sich dann sicherlich auch dann demnächst zeigen, wie da so die Lage ist. Momentan sieht's ja nach einem ganz okayen Sommer aus.
Ja, wir nehmen dann vor der neuen Saison nochmal auf.
Ja, mal gucken, ob wir dann so eine Saisonvorschau machen, wenn es dann auch einige weitere neue Spieler gibt. Oder vielleicht so, ja, genau, da gucken wir dann nochmal.
Wenn der Spielplan steht und klar ist, wann wir gegen Dortmund und Freiburg 2 spielen.
Genau.
Und ja. Viktoria Berlin.
Genau.
Ein Aufsteiger wird noch ausgespielt.
Richtig, Havelse gegen Schweinfurt, das ist jetzt, glaube ich, diese und nächste Woche, ne?
Ja, die spielen dann erst. Ja, geht dann ein bisschen die
Hände. Also es dauert noch mehr als eine Woche, bis das Teilnehmerfeld dann komplett ist. Und um das auch nochmal vollständig zu machen, Uerdingen hat sich doch noch verabschiedet aus der Liga und Meppen, obwohl sportlich abgestiegen, darf dann trotzdem drin bleiben. Zumindest nach aktuellem Stand der Technik. Offiziell ist es noch nicht.
Was wäre die Alternative? Dass man eine 19er Liga macht oder dass man zwischen Havelse und Schweinfurt keinen Aufsteiger ausspielt?
Nee, also wenn einer aus Lizenzgründen nicht mehr mitmacht, der sich sportlich qualifiziert hat, dann gibt es dann dementsprechend weniger Absteiger.
Ja, genau.
Also das ist die Regel.
Aber wenn jetzt Meppen so auch nicht kann, dann wird Bayern gefragt.
Wenn genau. Meppen keine Lizenz beantragt, oder?
Ja, genau, oder wenn die sagen, oh, jetzt haben wir schon alle unsere Spieler weggeschickt, jetzt wollen wir nicht mehr, haben keinen Bock mehr, scheiß doch drauf, dann dürfte Bayern, ja, genau, aber soweit wird's.
Genau, die Bilanz der Teams, die wegen einer eines Lizenzentzugs in der Liga geblieben sind, ist gar nicht so schlecht, ne?
Das stimmt, ja. Das war das letzte Mal, war das Paderborn vor ein paar Jahren.
Darmstadt dann, 98.
Darmstadt und davor war es Darmstadt. Und wir sind beide dann im Jahr drauf aufgestiegen in die zweite und ein Jahr später sogar die erste aufgestiegen.
Genau, der SV Meppen plant schon über nächstes Jahr die Heimspiele gegen Bayern München.
Ja. Ich bin nicht sicher, ob sich das jedes Mal wiederholt, aber es ist tatsächlich.
Waren wir damals auch, aber.
Ja. Gut, Paderborn hat ja auch sein Mojo verloren. Die sind jetzt, was sind die geworden? Ja, irgendwie Zehnte oder irgendwas, mittendrin. Baumgart ist jetzt weg. Also ich glaube, für die ist jetzt auch, die werden jetzt jahrelang einfach nur irgendwelche 10., 11., 12. Plätze belegen.
Ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder ob das das offizielle Foto war. Hast du das Vorstellungsfoto gesehen vom Steffen Baumgart beim 1. FC Köln?
Ja. Was wirklich mit jeder Pore sagt, ich bin nur hier, weil ich muss.
Ja, Tatendrang hat er da noch nicht versprüht.
Nee, ich bin nicht sicher, ob das offiziell, ich
vielleicht,
weiß auch nicht.
Vielleicht wollte er auch nicht so den so viel Köln-Merch auf einmal tragen.
Das Foto war sensationell.
Oder ihm hat vorher noch mal einer in die Fresse gehauen, so wie er aussah, so ein bisschen auch verschrammt.
Ja, irgendwie, genau.
Der ist vom Fahrrad gefallen, was weiß ich.
Irgendwas, irgendwie die Oberlippe irgendwie kaputt oder so.
Ja, ja, wahrscheinlich mit dem Elektroroller durch Köln gefahren.
Ja, oder kaut der nicht immer irgendwie, der kaut doch immer auf seinen auf irgendwas rum irgendwie.
Ja, weiß ich. Kaugummi, Zahnstocher, irgendwie sowas.
Naja, egal. Alright. Okay, ja, damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Gehabt euch wohl da draußen, bleibt uns gewogen und schaltet auch im, wann? Das ist ja schon im Juli, geht's ja schon wieder
los. Verdammt, da bin ich ja gar nicht.
Ja, möglicherweise kommen wir auch erst nach Saisonstart wieder zusammen, weil die ersten
zwei. Wann geht die Saison los?
Irgendwann 24. Juli oder irgendwas.
Ja, okay, ja, so
im Urlaub. Ich auch.
Dritte Juli-Woche, ja.
Ja, ja, ich verpasse
auch. Oh, da habe ich aber auch nicht gut geplant.
Naja, gut.
Wann ist Pokal?
Danach, August. Erstes Augustwochenende, glaube ich.
Oh.
Da bin ich wieder zurück.
Oh.
Glaube ich, hoffe ich.
Oh, 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 das habe ich alles nicht bedacht, merke ich gerade.
Ja, ja.
Ein schönes Schlusswort.
Wir lassen mal offen, wie das aussieht.
Also ich sag mal, ich lasse das mit dem Zuschauerausschuss nochmal zwei Wochen weiterlaufen nächste Saison. Du lässt das verdammt.
Okay.
Früher habe ich das bedacht, ey, was hat das da alles mit mir gemacht, diese Pandemie?
Tja, gut. Wir werden sehen.
Also. In diesem Sinne.
Bis dahin.
Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Macht's gut.
Tschö, tschö.